Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Optimisten da draußen, die eine Apokalypse als Gelegenheit sehen, einen coolen neuen Endzeit-Look auszuprobieren. Ich bin der Sergej, an meiner Seite wie immer der gute Dominik und mal wieder zu Gast der die Kugel, die Bullet, Tom.
Ich wollte gerade sagen, was kommt denn jetzt so weit sind wir schon. Der kommt aus Berlin, da weiß man es nie so richtig. Hallöchen, ja. Liebe Leute, ich freue mich.
Und ich freue mich auch, dass du dich extra dazu bereit erklärt hast, an einem Samstagnachmittag bei Bestem Podcast-Wetter dich hier in die Butze zu hocken.
Ja, wir sind Fans, was ist für uns wichtiger als Filme? Da kann die Sonne scheinen, wie sie will.
Genau.
Nichts anderes.
Das stimmt doch. Und ich möchte mal die Runde etwas gemütlicher beginnen, indem ich auch mal beginnt mit dem Tom mal frage, was er denn so die letzten paar Tage gesehen hat.
Ich habe gesehen, ich gucke ja mal relativ viel, weil ich einen langen Arbeitsweg habe und da ist es zum Glück auch immer möglich, dann in einen Film zu gucken während der Fahrt. Was habe ich als letztes gesehen? Zum Beispiel den Jackie Chan-Film Vanguard habe ich gesehen.
Herrlich.
boah, was eine Scheiße. Also ganz ehrlich, das ist so richtige Rotze. Ich bin eigentlich jemand, der in jedem Film irgendwie was Gutes sehen will, aber das Problem bei den Produktionen, ich habe überhaupt gar kein Problem mit den neueren Jackie Chan Produktionen. Da gibt's so manche, die finde ich ganz okay. Den Kung Fu Yoga zum Beispiel fand ich gar nicht so schlecht.
Den fand ich auch Banane.
Ja, yeah, der ist so ein bisschen Banane, aber der hat mich unterhalten und wenn er das tut, ist mir alles.
Ja, ich glaube, das für Sechsjährige ist er ganz gut, aber.
Ja, nein. Dann bin ich sechs. Ich mochte den. Aber dieser Vanguard, das ist so eine politisch. Ich weiß ja nicht, also nichts ist Jackie Chan wichtiger an dem Film, außer die Politik, die dahinter steht. Nicht der Film, nicht das Handwerk, nicht die Geschichte, gar nichts. Der ist voll gekotzt mit CGI, Löwen, Wasser, Menschen sind animiert, sogar Autos sind animiert. Also wenn ein Jackie Chan bei einer Verfolgungsjagd nicht mal in einem echten Auto sitzen will, ey, ganz ehrlich, dann sage ich, tut mir leid, du hast viel erreicht, aber fick dich.
Aber es gibt ja auch keine echten goldenen Autos, deswegen muss das CGI animiert sein.
Ja, dann sollen sie es anmalen, ganz ehrlich.
Ja. Also ich sag ja, die neueren Jackie Chan-Filme haben das Problem, nämlich ein dasselbe Problem, nämlich Jackie Chan. Der passt nicht so richtig in das, was man versucht da zu verkaufen. Bei einigen Filmen geht es, bei dem versucht man den als so Military Tactical Force Supervisor zu installieren und das klappt halt nicht. Und ja, der Film ist Käse, aber ich sag mal so zum Weggucken, gerade noch so geht's, aber keine Empfehlung.
Nee, kann ich nicht sagen. Ich guck gerade so durch. Ich hatte irgendwo jetzt 4 Sterne mal vergeben. Alle so halbwegs gute Filme. Ach, Kajillionaire will ich mal empfehlen. Ein sehr, sehr...
Ich hab's schon gesehen auf Letterboxd. Den habe ich schon auf die Watchlist gepackt.
Ein sehr weirder Film. Da muss man allerdings so ein bisschen auch ein Liebhaber sein von kleinen Indie-Produktionen. Der ist natürlich null Action oder sonst was. Aber einfach mal nach dem Namen googeln. Ich will den deswegen hier gar nicht breittreten, falls die Zielgruppe, die den Podcast hier hört, den gar nicht so interessant findet. Gib mal Kajillionaire ein. Und ansonsten war ich sehr überrascht, als letztes möchte ich mal benennen, Becky mit Kevin James hier, der den Neonazi spielt.
Ach, dieser Home Invasion Thriller.
Genau, ich habe mir wirklich gedacht, dass mich der Film überhaupt nicht überwältigen würde, weil Kevin James ist mir scheißegal, King of Queens fand ich nie lustig, Entschuldigung, lieber Dominik.
Die Augen vom Dominik.
Ja, ich hab's immer probiert, aber ich bin auch nicht so ein großer Sitcom-Fan, was tragisch ist, weil wir gerade sehr groß über Bunny und Francie redet haben und ich die liebe. Aber King of Queens fand ich nie witzig, da konnte ich immer jeden Witz 3 Meilen gegen den Wind riechen und das ist immer nichts für mich. Und deswegen Kevin James so, ja, sympathisch, egal. Und ich hab mir gedacht, ja, komm, jetzt spielt er halt einen Nazi, er ist Schauspieler, soll er doch mal einen Neonazi spielen, ist auch völlig okay. Und er ist auch nicht so prunkvoll, dass man jetzt schreiben müsste, wie auf dem deutschen Cover, so, habt ihr den King of Queens noch nie gesehen? Da könnte ich ja schon wieder kotzen. Aber der Film war richtig geil. Ich fand den richtig geil und ich find's schön, wie Leute ernst über diesen Film reden wollen, weil der ist pures Comic. Du hast einfach das Böseste des Bösen. Du hast einen Neonazi im mittleren Alter und du hast einfach eine kleine 13-jährige Unschuldige und lässt die aufeinanderprallen. Ja, was soll denn das sein? Ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema Angst oder was? Also ganz ehrlich. Und ich fand die Kleine super, die völlig over the top inszeniert ist. Der ist blutig wie Sau. Und ich fand das geil. Der geht 80 Minuten, dann ist der weggesnackt. Und ich muss wirklich sagen, gerade wenn er übertreibt und die Kleine da ihm gegenüber bei einem Lagerfeuer steht und die Flammen lodern ihr mit Schatten ins Gesicht, als wäre sie William Wallace in Braveheart 2. Also ganz ehrlich, fand ich großartig. Fand ich super geil, der näht sie ab in Zeitlupe und hat dabei aber eine Wasserpistole in der Hand. Ich fand das ganz toll. Ich fand das cool. Hat richtig Spaß gemacht.
Klingt nach einem sehr saftigen Blutburger.
Ja, mehr will es auch nicht sein. So Fast Food.
Dominik, was gab es bei dir zu essen?
Cineastisch. Ich will zwei Dinge erwähnen. Zum einen gestern Abend, ich habe ein bisschen Zeit gehabt und habe gedacht, ich könnte jetzt mal endlich Heaven's Gate schauen von Michael Cimino. Da habe ich gesehen, der dauert irgendwie 1000 Cimino. Stunden. Da habe ich gesagt, nee, ich nehme was anderes. Ich greife mal zu Sniper 2. Einfach weil ich die 2, 3 und 4 einfach noch nicht kenne. Also habe ich mir das mal kurz weggeschaut.
Wir reden hier von den Tom Berenger-Filmen.
Tom Berenger, genau richtig, als der Übersniper.
Moment, der erste Tom Berenger-Film, Sniper, ist irgendwie aus den 80ern, oder?
93, glaube ich.
Also okay, 93.
Und der zweite ist vom 02, also schon 10 Jahre später quasi. Und du merkst schon, das ist jetzt ein B-Movie, aber verglichen mit dem, was wir jetzt kennen, ist das ein sehr anständiges Werk. Du hast gesehen, die haben versucht, eine Story zu entwickeln, die auch funktioniert. Das war wirklich ein spannendes Teil. 87 Minuten spontan weggeguckt und hab's nicht bereut. Freue mich auf Teil 3. Aber ich muss auch noch sagen, ich habe ein paar Tage zuvor was gesehen, was mich wirklich enttäuscht hat. Und zwar, ich kann nicht sagen, ich bin ein Fan von ihm. Kennt ihr den Regisseur Abel Ferrara?
Ja, bin ich nicht Fan von.
Sagt mir
der was. Der ist auch, zwischenmenschlich scheint der ein richtiges Arschloch zu sein, aber der hat auch Bad Lieutenant gedreht und der hat auch...
Das Original,
wie hieß das Original, ne? Das Original, nicht der Cage, das mit Harvey Keitel. Und der hat auch Short Run gedreht mit Peter Weller. Das waren zwei Filme, die können ein bisschen im Gedächtnis haften bleiben. Zumindest, wenn du dich mit der Produktion befasst und auch, wie es den weiblichen Darstellern diesen Filmen meistens so geht. Das ist schon widerlich, was da so passiert. Und der Ferrara hat, glaube ich, auch einigen Darstellern die Karriere mal so schön so in die Karrieresuppe gespuckt, so wie es scheint. Die mochten nicht. Wie ist noch gleich die Top Gun, die Ausbilderin?
Boah.
Die hat keinen Bock mehr gehabt als Schauspiel nach dieser Begegnung mit Abel Ferrara in Short Run. Und aber filmtechnisch, der Mann kann was. Ich mag kontroverse Geschichten, vor allem in der Produktion. Und dann kam ich halt mal auf, habe den Film praktisch gratis mal bekommen, King of New York.
Ach ja, daher kenne ich den. Ich wusste doch, dass ich den Regisseur dann kenne. King of New York mit Christopher Walken.
David Caruso
und Wesley Snipes und
ist wohl richtig, Snipes ist auch, wohl auch so sein kommerzträchtigster Film, der am ehesten zugänglich ist, ne?
Und ich habe den geschaut und war erstaunt, wie wenig mich das Teil interessiert. Weil der Film hat mich zu keinem Moment abgeholt. Ich habe Christopher Walken einfach sein Standardprogramm durchgezogen. Ja, da war Gewalt drin, ja, da hat ein Snipes, hat ein paar kleine Szenen gehabt, aber ganz ehrlich, schon vergessen, bin schwer enttäuscht
eigentlich. Okay. Ja, ich habe tatsächlich auch nicht so große Entschuldigung. Ja.
Kein Thema. Die Snipes-Reihe wollte ich nochmal, Sniper-Reihe wollte ich wissen. Schön. Hast du die anderen, wie viele Teile hat die Reihe jetzt?
Hey, ich verstehe es nicht mehr. Also es gibt
8, ne?
Sniper 1, 2, 3, da gibt's Legacy, da gibt's Ghost Recon, dann gibt's 9 von diesem Jahr. Ist
ja,
das
ja.
Ghost Recon? Keine Ahnung.
Ist der neue Ghost Recon? Ich glaube, 7 oder 8 sind es zurzeit schon und die produzieren weiter. Und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt alle gesehen. Und ich muss wirklich sagen, es gibt keinen Teil, der nicht wenigstens okay mittelmäßig ist. Also jeder, der sich so für B-Movies interessiert, selbst der erste ist ja eher nur im kleinsten Rahmen für uns Genre-Fans ein Klassiker. Der ist ja trotzdem kein großer Film. Richtig. Aber bis heute sind halt dieselben Charaktere, dieselben Darsteller. Jetzt auch die neuen, die hinzugekommen sind, sind immer wieder dabei. Sind
sie erweitert. Da kommt mal der Sohn dazu, oder?
Genau, der jetzt spätestens ab Teil 2 auch ziemlich cool ist. Die haben jetzt zwei neue hinzugefügt. Und ich muss wirklich sagen, jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert, die sind alle gut. Und selbst vom letzten jetzt, ich war sehr überrascht von den Nahkampfszenen, die drin vorkommen, von neuen Sachen, weil Tom Berenger spielt ja immer noch mit und er wird ja auch ein wenig älter, hat man das Gefühl, über all die Jahrzehnte.
Bisschen aufgedunst, ein bisschen älter, aber ist okay.
Aber geil. Ich muss wirklich sagen, deswegen Sniper, große, große Liebe, und da werden wir auf jeden Fall noch einen Franchise-Cast machen zu dem Ding.
Das müssen, muss, ja, da muss man, also ihr oder wir müssen es machen.
Ja.
Aber ich habe noch einen, der auf Kreta oder Santorini gespielt hatte, mit Dennis Haysbert. Da war einer, da hat, ich weiß nicht mehr, das Finale war, glaube ich, auf Santorini, und es wurde auch da gedreht. Das heißt, die nehmen den Aufwand auf sich und gehen dann auch mal nach Griechenland und drehen da was. Und das finde ich dann schon mal geil, wenn es einfach nur so ein, wir sagen, es ist Griechenland, aber es ist ein Hinterhof in Bulgarien. Das gefällt mir dann schon, wenn du noch die Aufnahmen hast, die dazu passen, die dich quasi mitnehmen, so ein bisschen James Bond-mäßig, du kommst in ein anderes Land und siehst auch was davon. Wenn du es noch kennst, umso besser. Und ich kenne Griechenland, deswegen, ich war, oh cool, das ist ja Griechenland.
Ja, geil.
Und es ist wirklich die Sniper-Reihe, ich habe erst die Hälfte gesehen etwa, und wenn das, was Thomas gerade gesagt hat, motiviert mich da jetzt wirklich auch, alle anderen nachzuholen.
Sniper, okay. Dann würde ich noch kurz beschließen mit dem, was ich so zuletzt gesehen habe. Ich glaube, ich schaue da einfach mal in meine Letterbox-Diary rein. Letterbox an der Hand. Zeig mir, was habe ich gesehen in diesem Land. das Wichtigste die Woche, was passiert ist, ich habe mal einen Klassiker nachgeholt. Ich wollte auch ein bisschen die Filmografie von William Friedkin aufarbeiten. Hatte da viele Lücken. Ich habe Leben und Sterben lassen in L.A. gesehen. Starker Film, der auch ganz offensichtlich ein Quell der Inspiration für sowohl vielleicht einem Michael Mann gedient hat, was die Charakterisierung einer ganzen Großstadt angeht, als auch wirklich diese Sunsets und diese Farbfilter, hat sich wahrscheinlich auch Tony Scott ein bisschen was von abgeguckt, könnte ich mir vorstellen. An sich ein starker Cop-Thriller, wo ich so ein paar kleine Sachen habe, die ich nicht ganz verstanden habe, die könnte man mal separat erörtern. Muss jetzt hier nicht sein. Dann habe ich außerdem noch eine andere Person, die ich gerne angefangen habe aufzuarbeiten in diesem Jahr, nämlich Chow Yun-Fat. Da habe ich mir mal den Film Tiger on the Beat angesehen. Auch ein Spät-80er Heroic Bloodshed-Martial-Arts-Ding. Ist noch vor The Killer entstanden, aber nachher Better Tomorrow. Und ich muss sagen, also der Film hat mir wieder klar gemacht, Hongkong Comedy zieht sich durch sämtliche Schauspielersparten, nicht nur bei Jackie Chan. Also auch der Film ist heillos geblödelt. Also was da Chow Yun-Fat hier macht und rumkaspert, ist schon. Er macht tatsächlich all das, was der Dominik hassen würde, obwohl der Dominik.
Was wir beide hassen würden.
Ja, genau, obwohl der Dominik vielleicht gute Hoffnung hätte, weil er sich denkt, ach, Chow Yun-Fat, das kann ja nicht so schlimm sein.
Moment, darf ich kurz fragen, Tom?
Ja. Yeah.
Die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, ist Police Story 1-3. Mhm. Wärst du da gerne mit dabei gewesen?
Ich glaube, ich müsste in meinen Modus verfallen, wo ich rein reflektiert darüber reden will, weil ich selber, ich hätte zu viel zu meckern an dem Film, was der Film vielleicht in dem Ausmaße ja nicht verdient hätte, weil ich mit dieser Rumblödelei, ich kriege das kalte Kotzen.
Also das ist ja genau der Punkt. Das ist mein Punkt gewesen. Ich hab mein Bestes gegeben in diesem Cast und ich war absolut nutzlos darin. Denn ich habe die Filme geschaut und das ging sowas von mir vorbei, weil mich die Rumgeblödelei mich einfach so dermaßen aufgeregt hatte. Wir hatten eine kurze Sinnkrise, Sergej und ich, einfach auch wie ich zukünftig diese Themen angehen soll, denn es kann nicht sein, dass ich über was red, worüber ich nur schlecht reden könnte und dann versucht das Beste rauszuziehen, aber dann ist es einfach nicht genug für den Cast, oder?
Ja, ich bin immer so bei Police Story ja generell, ich arbeite jetzt gerade sehr viel Jackie Chan Filme auf, dadurch, dass wir beim Entertainment Blog ja auch den zwei Jackie Chans aufgenommen hatten, 70er und 80er. Und ich habe früher immer gedacht, dass ich ein Jackie Chan Fan bin, aber ich habe gemerkt, bin ich gar nicht. Großteil seiner Filme finde ich halt wirklich für meine Verhältnisse, für meinen Geschmack einfach nicht gut. Und bei Police Story fühle ich mich immer so, da ist alle 2-3 Minuten so eine bittere Enttäuschung, weil da kommt eine geile Actionsequenz und dann kommt wieder irgendein Scheißspruch, dann kommt wieder eine geile Actionsequenz, dann kommt wieder ein Gesichtsgulasch von ihm, wo ich eine Krise kriege. Und dann denke ich mir, oh Mann, ey, warum kann es nicht immer so ein German-Cut geben, wo man einfach diese ganze Blödelei rausnimmt? Da geht der nur 60 Minuten, ist aber ein geiler Film.
Gibt's also, doch sogar.
Deepfake-mäßig andere Gesichter drüberlegen.
Die German Cuts gibt's sogar, wo viel Handlung rausgeschnitten wurde.
Nicht ja, aber noch Humor, zu wenig. Noch ey, zu da, wenig. Muss, da muss Fleisch ab, ey.
Da muss noch mehr ab. Okay, das Fass wollen wir nicht aufmachen, das sage ich jetzt nicht. Wir waren bei Chow Yun-Fat. Ich wollte nur sagen, wie gesagt, das, was man Jackie Chan vorwirft, das kann man vielen anderen Hongkong-Filmen vorwerfen, wo auch Jackie Chan nicht dabei ist, wie eben Tiger on the Beat mit Chow Yun-Fat, der aber zumindest ganz am Ende ein Verkaufsargument hat, nämlich eine wundervolles Duell mit Kettensägen. Ein Kettensägen-Duell, das habe ich so vorher noch nicht gesehen.
Texas Chainsaw 2. Dennis Hopper gegen Leatherface.
Kettensägen-Duell. Kommt tatsächlich nicht ganz ran. Nein, oh, Geschmackssache. Nee, aber auf jeden Fall sieht man nicht oft. Und das ist ja wirklich so mit Balken zersägen und Plattformen brechen ineinander ab. Und du hast es aus der Totalen gefilmt. Also richtig geiles Ding.
Von wann war der jetzt nochmal?
Weil wie sagt der überhaupt gar nichts? Der heißt in Deutschland Born Hero. Mhm. Born Hero 2, wohlgemerkt. Und wie gesagt, an sich eine solide Actionnummer mit einem herausragenden Finale. Dazwischen wird viel geblödelt. Wie gesagt, wenn man den Film nicht sehen will, zumindest auf YouTube die Kettensägenkampf reinziehen. Dann habe ich gestern diesen unsäglichen Summer Night Fever gesehen. Das ist so eine deutsche 70er-Jahre-Erotik-Klamotte mit unter anderem einen Thomas Gottschalk als DJ. Also das ist so ein Film, der kam, glaube ich, so im Fahrwasser von Saturday Night Fever ist entstanden. Wobei bei dem Film hast du zumindest noch einen John Travolta, dem ich gerne dabei zusehe, wie er seine sexy Hüften kreisen lässt. Aber bei dem Film, da hast du einfach bloß ein paar nackte Brüste, die dir ins Gesicht geklatscht werden.
Ja, und in Deutschland hast du halt Thomas Gottschalk anstatt John Travolta.
Ja, aber der ist bloß als DJ im Hintergrund mal kurz zu sehen am Anfang. Aber du hast so zwei junge Hauptdarsteller. Zumindest die Hauptdarstellerin, wie hieß sie nochmal? Einen Blick, die Olivia Pascal, die fand ich tatsächlich sehr süß. Und dafür gab es einen Gnadenpunkt.
Ja, aber also ich bin ja auch so, ich sauge ja, probiere auch jeden Film aufzusaugen oder jede Welt. Ich meine, ich gucke mir gerade die Tinkerbell animierten Disney-Filme an, da brauche ich nichts zu sagen. Aber ich finde irgendwie in jedem Film gibt's immer einen bestimmten Grund, warum ich das jetzt sehen will. Sei es ein filmhistorischer Grund, sei es, dass es auf irgendeine Art mit irgendeinem anderen Franchise zusammenhängt oder Produktionsfirma, keine Ahnung. Was bewegt dich dazu jetzt, diesen Thomas Gottschalk Piratensender Powerplay Softcore Verschnitt dir reinzupfeifen?
Ne, sag mal so, der wäre mir jetzt niemals unter die Fittiche gekommen. Ich war bei meinem Bruder und der hat mir den empfohlen. Hey, du musst dir angucken, der ist voll lustig. Ich dachte, okay, mal schauen. Und der lag jetzt, glaube ich, 2 Jahre lang bei mir rum. Das hat mich so genervt, dass dieses Ding bei mir rumliegt, diesen pornösen Cover, dass ich dachte, komm, den schaue ich jetzt mal weg. Und dann habe ich das durch, weil ich könnte es nicht über mich hinwegbringen, dass ich zu meinem Bruder gehe und sage, hier hast du die DVD wieder, ich habe es mir nicht angeschaut, danke. Nee, ich habe mir gedacht, das gucke ich jetzt zu Ende an. Aber tatsächlich, das war am Ende so langweilig, dass ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben angefangen habe, zu spulen bei dem Film.
Also da wäre ich sonst so, nicht. Wenn mein Bruder mir einen Film empfiehlt auf die Art und Weise, dann wüsste ich ganz genau, nee, du kriegst mich nicht, du kannst mich nicht rinlegen. So, da ist irgendein
Trap. Ich wollte einfach mal offen sein. Ich dachte, ich will einmal so das Kino von all seinen Facetten wirklich erleben.
Ist ja komplett richtig. Ich war in der Richtung war ich auch sehr, sehr überrascht von, ich habe mir meinen ersten Ilsa-Film angeguckt gehabt. Kennen Sie diese Ilsa-Filme? Die haben auch immer so Nazi-Sploitation-Filme, wo irgendeine Oberin mit dicken Titten irgendwelche...
Ach, Ilsa!
She-Wolf of the SS, ja, natürlich. Und davon gibt's ja auch irgendwie 3, 4, 5 Teile. Und ich habe gedacht, ey, also wenn schon ein Rob Zombie das Ding irgendwie honoriert oder homaged oder weiß ich auch immer, dann will ich einfach mal den Ursprung sehen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe den angeguckt.
Heißt nicht Disney-Prinzessin auch Ilsa?
Ja, ich war Elsa, bei Disney-Prinzessin
zu Beginn. Elsa. Ich dachte, es kommt ja mit dieser Elsa.
Und oh, wer war cool. Oh, das ist ja eine gute Kombi. Das Spin-off will ich sehen. Crossover, ja, geil.
Ich würde auch gerne mal irgendwelche Russ Meyer-Filme gucken, habe ich auch noch auf meiner Liste.
Ich habe mir die Boxen bestellt, bin gerade bei, durch Zufall. Also bisher, ich habe die ersten 4 chronologisch von ihm geguckt, ist purer 1 von 10 Dreck.
Okay, ich bringe noch kurz ein Outing. Ich habe nie Eis am Stiel gesehen.
Ich auch noch nicht.
Lange her.
Ich habe aber die Box habe ich hier und das US-Remake habe ich mal geholt, The Last American Virgin.
Ja. Yeah.
Ich habe den ganz gut gefunden, ehrlich gesagt.
Eis am Stiel weiß ich, als Kind geguckt, natürlich in der Pubertätszeit, man hatte ja nichts. Und es ist tatsächlich unterhaltsam. Also funktioniert. Kann man machen.
Leute, wir haben schon 20 Minuten gelabert und
sind
immer noch nicht beim Thema, das ist ja krass. Okay, einen noch, den ich geguckt habe gestern zu allerletzt ganz frisch, weil es ein Klassiker ist, The Taking of Pelham 1, 2, 3.
Der Alte oder der Neue?
Na, selbstredend, der Alte.
Der, selbstredend, ja, der mit Travolta natürlich.
Walter Matthau. Großartig. Und ja, ich habe auch in deiner Kritik gelesen, da, das Schlussbild, die letzte Szene im Film ist große Liebe. Das, das müsste ich mir fast als, als Poster an die Wand hängen, wie Walter Matthau durch den Türspalt guckt.
Also ist auf jeden Fall in den Top 10 der besten letzten 5 Sekunden in Filmen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall großartig.
Stark. War auf dem Streaming-Service?
Ich habe das Mediabook.
Okay. Du hast ja von allen, du hast ja bis von so Trash wie Albert Pyans Brainsmasher das Mediabook. Damit wären wir endlich mal beim Thema.
Damit steht gut beim Namen.
Okay. So. Okay. Freunde. Leute, wir haben über das zuletzt Gesprochene gesprochen. Doch bevor es jetzt gleich zum eigentlichen Thema geht. Besser verspätet als nie noch ein kleines Filmquiz, denn da es heute etwas dystopischer wird, habe ich entsprechendes auch vorbereitet. Und auch ein schöner Bezug zu Van Damme, denn was ist das, was man vor allem mit Van Damme verbindet?
Schöne Arschbacken?
Richtig, schöne, knackige Arschbacken. Und genau eben solche sind es, die ich euch in meiner Szene hier beschreiben werde. Nee, es geht um einen nackten Arsch, der volle 90 Minuten lang frei vor sich hin hustet. Er furzt ohne Ende und dafür gab es sogar den Oscar fürs beste Drehbuch.
Also Movie 43 ist es schon mal nicht.
Also nicht raten, das wird am Ende.
Okay, keine Ahnung. Vielleicht kommt eine Eingebung während des Casts jetzt.
Ich denke, ihr kennt den Film, aber habt vielleicht die Szene vergessen. Okay, gut. Damit jetzt geht's mal ans Eingemachte. Das Thema heute, das hat sich ja ein bisschen, ist ja aus spontan, aus der Not heraus entstanden, aus einer Filmlücke, die wir vor 2 Episoden quasi verblüfft feststellen mussten, nämlich als wir über Filme uns unterhalten haben, die niemals geworden sind. Und da hat sich herausgestellt, dass der gute Dominik, oder ich greife noch weiter vor uns raus, ich habe hier die Entstehungsgeschichte von Cyborg, dem Albert Pyan-Film, habe ich ja erläutert, dass der aus der Not heraus entstanden ist, weil He-Man 2 und Spider-Man nichts geworden sind. Und dann stellt sich heraus, der Dominik hat den Film nie so richtig gesehen, beziehungsweise hat den abgebrochen, weil er für einen Grotten schlecht hielt. Und ich dachte, Moment einmal, Cyborg ist jetzt vielleicht kein großes filmisches Meisterwerk, aber er ist weit weg von dem, so wie mir jetzt Dominik beschrieben hat, mit unguckbar. Und dann hat sich ja schnell rausgestellt, und ich habe mich wieder erinnert, weil ich ja die Ausgabe vom Tom im Scene Entertainment Podcast gehört habe, da wurde das ja ausführlichst ausgebreitet, nämlich, dass es von Cyborg nämlich noch mehrere Versionen gibt, vor allem eine berüchtigte Slinger-Version, die für ihre, ja, ich sag auf gut Deutsch, Scheißigkeit bekannt ist. Und dann hat sich herausgestellt, Mensch, der Dominik meinte dann, hey Mensch, dann müsste ich vielleicht den Cyborg mal eine Chance geben, wenn ich da zur falschen Version gegriffen habe.
Ja, also es Labersack, sehr gewartet es mal. Das war so, ich war, was ist das, 10 Jahre her, als Platinum Cult Edition, so hieß glaube ich die DVD-Reihe damals, die brachten dieses Werk raus, da war groß Van Damme drauf, Slinger, nie gehört, und ich glaube, es hieß noch irgendwo das Cyborg Director's Cut. Ich weiß nicht mehr, was auf dem Cover war. Cyborg nie gesehen, also habe ich gedacht, ja, nehme ich doch mal mit. Zu Hause angeschaut, und der Schock war ja dieses abwechselnde High-Definition-Bild, und dann kommt Cut, nächste Szene, schlechteste VHS-Auflösung, Cut, wieder besseres Format und so weiter und so fort. Du konntest das Ding nicht schauen. Es war ein unschaubarer Film. Was ich aber jetzt verstanden habe, ist, dass das quasi ein Add-on ist, ein Expansion-Pack quasi für harte Fans, die dann auch noch die andere Version sehen können. Ob jetzt Cyborg gut oder schlecht ist, werden wir in einer Stunde erfahren. Aber das hat mich verstört. Ich habe das nicht gewusst, und ich bin ja wirklich dankbar, Sergej, dass wir das aufgelöst haben, denn sonst hätte ich jetzt was verpasst.
Ja, vor allem, wenn der Tom sich das jetzt angehört hätte und wir das nicht geklärt hätten. Ich glaube, der hat schon innerlich gebrodelt, als er unsere Ausgabe gehört hat und feststellt, was der Dominik da über den Film erzählt.
Wir haben sie aber am Ende des... Ich habe unsere eigene Folge erst gerade vor ein paar Tagen gehört, und zum Glück haben wir es am Ende der Folge noch aufgelöst, dieses Problem. Sonst wäre das im Raum gestanden und alle hätten gedacht, Cyborg finde ich einfach mal kacke.
Und dann wäre es auch der Tom nicht hier, weil der ist ja Deutschlands ausgewiesener Cyborg-Experte.
Tatsächlich habe ich in meiner investigativen Arbeit oder Recherche oder alles, was mit meiner Filmwelt zu tun hat, sehr viel mit Van Damme zu tun. Und immer wenn irgendwo ein Van Damme-Film, gerade bei befreundeten Podcasts oder generell Podcasts im deutschen Raum, was passiert zu dem Thema, dann bin ich natürlich wie so ein kleiner, wie so ein kleines Erdmännchen, was aus seiner Höhle kommt und was. Und
da habe ich Van Damme gehört?
Und größtenteils fand ich das dann, als ihr dann auch noch angekündigt habt, dass ihr einen Cyborg-Cast machen wollt, fand ich das höchst interessant und das ist eigentlich immer mein größtes Guss oder mein größter Spaß, nicht wenn ich, klar macht's Spaß mit anderen, die den Film genauso sehen, einfach den abzufeiern, aber noch mehr Spaß macht mir das, gerade wenn wir jetzt auch zu dritt sind, wenn Leute den Film komplett anders sehen und dass Dominik den in erster Instanz scheiße fand, völlig verständlich, da kommen wir ja auch noch zu den Fassungen und Wirrwarr und wie die überhaupt entstanden sind, kommen wir natürlich noch, aber auch, dass du, Sergej, den ja nicht so sehr abfeierst, wie ich es tue. Also für mich ist es ja wirklich ein großer Film, der sehr viel auch mit Kindheit zu tun hat und ich mich auch schon sehr viel mit dem beschäftigt habe. Da macht's dann einfach Spaß, weil für mich hat der halt eine Krone auf dem Kopf, der Film, und deswegen freue ich mich einfach wahnsinnig, hier den durchzuexerzieren.
Was war dann deine erste Begegnung mit dem Film, beziehungsweise welchen Stellenwert hat für dich Cyborg in Van Dammes Filmografie?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich letztens, nachdem ich den jetzt aus bestimmten Gründen wirklich oft sehen muss und sehr viel recherchieren muss und den immer wieder gucken muss, dass ich überlege, ob das vielleicht mein Lieblings-Van Damme-Film ist.
Überhaupt.
Nicht seine Lieblingsrolle, nicht sein bestes Schauspiel oder sonst irgendwas, sondern Film. Und ich rede natürlich von der offiziellen Kinofassung.
Ja, natürlich, von dem da hier.
Richtig, er hält gerade die DVD in der Hand. Ah, ich habe jetzt natürlich, wieder ganz, ganz selbstverliebt die beiden Mediabooks hier herhalten können.
Eine kleine Geschichte von mir mit dem Film. Erstmals habe ich ihn gesehen auf VHS, irgendwann in den frühen 2000ern. Das war auf einer VHS zusammen mit Harte Ziele. Da habe ich die doppelte Ladung Van Damme bekommen. Und ja, damals das Einzige, was mir geblieben ist, tatsächlich die Szene am Ende, wo Van Damme gegen
Fender.
Vincent Klint kämpft. Motherfucker!
Finde ich im Deutschen immer noch großartig. Ich bin ja Verfechter von Original-Synchros, nicht Original-Synchros, Original-Tonspuren. Aber die Deutsche ist natürlich, wenn Vincent Kleiner wie ein Roboter und er hält die Arme 90 Grad nach vorne, spannt seine Bauchmuskeln an, seine Surfer-Bauchmuskeln und dann kommt er, Arschloch! Heute noch immer ein Running Gag, wenn ich mich mit meinem besten Freund treffe, immer wenn wir uns sehen oder anrufen, ist das allererste Wort immer noch, hallo Arschloch! Immer noch. Oder aus Rob Zombies, Devil's Rejects, Nado Hühner Ficker. Großartig.
Ich muss bei mich gehen, ob ich so eine Begrüßung habe. Ich werde es mir später einfallen lassen. Jedenfalls noch eine kleine Anekdote zu dem Film. Tatsächlich bei uns im Liquid Love Forum, da war ja mal ein Preisausschreiben oder irgendein Quiz, irgendein Gewinnspiel. Ich habe teilgenommen und ich habe, glaube ich, ich habe tatsächlich mal gewonnen. Und dann da war die Belohnung, war tatsächlich dieser Film. Also genau diese DVD, die ich gerade hier in der Hand halte.
Ja, cool.
Action Kultbox.
Ja, genau. Von der Action Kultbox und ein zusätzliches Poster von Cyborg in, was war das? Ich glaube, das war DIN A2 Format vielleicht sogar, also ziemlich groß. Vier DIN A4 Seiten groß war es so. Jedenfalls, das Ding mittlerweile habe ich tatsächlich mal hergeschenkt. Ich habe mal eine größere Ladung an Filmen, inklusive dieses Posters, an Daniel Schröckert gesendet, an den Fernsehgarten, und da war ich sehr stolz, dass lange Zeit lang dieses Cyborg-Poster hinter Daniel Schröckert posiert hat.
Was hätte ich dafür gegeben? War es geknickt oder eingerollt?
Es war geknickt.
Na gut, nee, denn verliert bei mir ein Poster leider an Wert. Denn ist bei mir, geknickte Poster kommen bei mir nicht an die Wand. Aber
es war so geil. Papierig.
Ja, geil.
Genau.
Aber ich habe eine Frage jetzt, wo das Thema, wo du gerade die DVD auch hochgehalten hast. Ich habe mal eine Frage, weil ich die selber nicht hatte. Stimmte das, die DVD von Action Kult, das irgendwie ist der Gedanke bei mir im Kopf und kam mir gerade, dass das die 4:3 Fassung ist, dass da irgendwie das Bild ein ordentliches Format hat?
Du hast, hier steht zwar 4:3 hinten drauf, aber ich habe den Film, der Film war schon auch in 1,85:1 war eben auch vorhanden. Also das heißt, er passt sich dein Bildschirm an, ja, in diesen zwei Möglichkeiten.
Ja, warte mal, dann muss ich hier natürlich auch mal, bei mir sind es diese schönen, Slinger im schönen.
Eieiei.
Ja, ja, hey. Und
ay, caramba.
Natürlich Medeburg.
Das sieht man, wo der Tom sein Geld hinsteckt.
Ja, ja, tatsächlich sind in dem Slinger Mediabook sind drei Blu-Rays oder so. Oder zwei Blu-Rays, eine DVD, hör mir auf, ey. Ja,
ja.
Super gut.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich habe den Film auch, es ist in meiner persönlichen Liste einfach ein Dampffilm, ist jetzt nicht ganz weit oben. Also ich habe mir jetzt irgendwie, ich glaube, ich habe mir jetzt mit zur Vorbereitung auf den Film jetzt, glaube ich, das dritte Mal jetzt bloß gesehen. Also ich muss sagen, bei Van Damme ist bei mir die obersten sind für mich Kickboxer und Geballte Ladung. Das sind die ich mit Abstand am meisten gesehen habe und am ersten auswendig sprechen kann. Bei Cyborg, da hat's irgendwie nicht ganz gereicht, obwohl als nach der letzten Sichtung bin ich ein bisschen zwiespältig. Ich bin durchaus wohlwollend und ich tue mir ein bisschen schwer mit Kritik, weil ich die Hintergrundgeschichte kenne. Also wenn man die Produktionsgeschichte kennt, ist es ein achtbares Werk geworden, wie ich finde, dem ich schon Respekt zolle. Aber wir gehen auch mal im Detail ein, aber ich möchte mal kurz mal für die den Film noch gar nicht kennen, mal kurz den Inhalt zusammenfassen. Normalerweise versuche ich den aus dem Stegreif zusammenzufassen. Ist ab und zu nicht geglückt in der Vergangenheit. Dieses Mal möchte ich bewusst den Rücken dieses DVD-Covers vorlesen, weil der auf so eine blumige Wortwahl zurückgreift, nämlich, pass auf, der Kampfsportzauberer Jean-Claude Van Damme in diesem adrenalintreibenden Science-Fiction eine ganz neue Domäne. Die des gefürchteten Kriegers der Zukunft. Dank Action ohne Ende ist Cyborg eine einzige wilde Jagd ohne postapokalyptische Schlacht. Eine postapokalyptische Schlacht gegen das ultimative Böse. In völliger Anarchie versunken und von einer tödlichen Seuche bedroht, hat sich das Amerika von morgen in einen barbarischen Albtraum verwandelt. Einzig die schöne Pearl Prophet, gespielt von Dale Hedden. Ein Wesen, halb Mensch, halb Roboter, hat das nötige Wissen, um einen Impfstoff zu entwickeln. Doch während sie noch verzweifelt Daten sammelt, um das Heilmittel herstellen zu können, wird Pearl von den kannibalischen Fleischpiraten entführt. Sie wollen das Medikament für sich allein, um dann die Welt zu beherrschen. Jetzt kann nur noch die furchterregende Kampfkunst des Schwertkämpfers Gibson Rickenbacker Pearl retten und mit ihr das, was vor der Zivilisation noch übrig ist.
Hast du gerade Fleischpiraten gesagt?
Das beste Wort, was je erfunden wurde.
Fleischpiraten.
Die Fleischpiraten, Alter, wie geil.
Können Vegetarier den Film schauen?
Durchaus.
Nee, steht eine Warnung drauf.
Geht nicht, oder?
Nee, ist einfach nicht erlaubt. Die machen sich strafbar.
Also gegrillt wird dann nur Plastik, aber kein Menschenfleisch. So. Aber ich hab mich ja beömmelt über die ersten drei Worte hier. Der Kampfsportzauberer, was übrigens eine 1:1 Übersetzung ist von dem englischen Cover, wo vom Martial Arts Wizard die Rede war bei Van Damme.
Großartig. Ich liebe ja Klappentexte. Also im deutschen Raum oft übernehmen sie, aber gerade wenn sie noch was hinzufügen, die haben eine blumige Sprache. Ich bin da ganz großer Fan von. Ist natürlich alles großer Quatsch, als wäre er ein großer, auch hier schwatscht er Schwertkämpfer. Oder dass es wichtig ist, dass die schöne Pearl Prophet ist. So, was im Film halt total, Geschmäcker sind verschieden, aber was im Film
ich stell mir vor, wie Leute vor dem Cover stehen in der Videothek, sich denken, schaue ich mir den anderen nicht? Oh, sie soll schön sein. Oder habe ich ja wenigstens was, irgendwie eine hübsche Frau zu gucken?
Ein Punkt zusätzlich. Großartig.
So, auch hey, Dominik, guck mal, da soll eine schöne Frau mit dabei sein. Schauen wir uns den
toll.
Das ist einfach großartig. Ja, ja, der ist schon nicht schlecht. Der ist schon nicht schlecht.
Der Klappentext. Ja, aber da können wir ja vieles aufdrösen, weil, oder gehen wir nochmal in die Produktionsgeschichte. Ich drösel es nochmal auf. Canon hat ja ursprünglich vorgehabt, Ende der 80er He-Man 2 zu drehen, obwohl der erste He-Man nicht so viel gerissen hat. Aber sie dachten sich, wenn wir jetzt diese Marke noch haben, sie haben noch die Lizenz, also müssen wir die verdammt nochmal verbraten. Und dass der Film nichts wurde, haben sie eher auf Dolph Lundgren in die Schuhe geschoben. Und deswegen haben sie auch einen neuen Darsteller gecastet.
Die konnten sich den einfach nicht leisten.
Vielleicht, wenn die gut dastehen wollen, sagen die halt, Dolph Lundgren ist schuld. Dolph Lundgren sagt, die konnten sich nicht leisten. Wer weiß. Jedenfalls gleich. Oh, Tom, du bist nicht zufrieden mit dieser Aussage.
Die Tatsache ist halt einfach, dass Menachem Golem und hier, wie heißt er, Johann Globus?
Johann Globus. Die beiden haben ein Ego-Problem.
Die haben ein großes Ego-Problem. Und die haben einfach die Schecks, die sie halt an Marvel und Mattel geschickt haben, Spider-Man und He-Man, die waren halt einfach nicht gedeckt. Und die haben halt die Sets und alles schon bauen lassen und vorbereiten lassen und haben einen Typen da casten lassen. Und das Ding war, die wollten den ja auch, vielleicht hätten sie ihn ins Kino gebracht, aber die haben schon vorher in der Pre-Production gesagt, das Ding wird kleiner, weil das Geld machen sie mit He-Man nicht im Kino, sondern auf dem Videomarkt. Man darf ja nicht vergessen, was Videos damals wirklich massenhaft eingespielt waren. Und da holen die sich keinen Dolph Lundgren, weil der zu der Zeit auch nach He-Man und so weiter, du hast gemerkt, das ist ein aufkommender Star, das wollen sie nicht verbraten, das Geld, und haben sich da irgendwie so einen billigen Typen geholt. Der Name ist, glaube ich, bekannt, das war, ich glaube, der Freund von Vince Klein, ne? Von Vince.
Ach, der Freund von ihm. Ich dachte, es sogar sollte Vincent Klein selber werden, der den zweiten spielt.
Der kam nur mit beim Vorsprechen und ist bei den Leuten hängen geblieben. Und der hatte halt wirklich schon 5 Monate trainiert für die ganze Chose. Und der war ein richtiger Bär gewesen und der hat sich natürlich richtig, der hat das kalte Kotzen dann gekriegt. Aber das Ding war einfach, die haben das vorproduziert und typisch, wie die beiden nun mal sind, haben die sich um Scheiß gekümmert und die Rechte gingen einfach wieder zurück und die haben nicht mehr die Möglichkeit gehabt, dass die im Nachhinein sagen, irgendein Dolph Lundgren ist schuld. Ist natürlich großartig. Warum geben sie nicht noch Van Damme die Schuld oder Payne selber?
Ja, so ticken die halt. Also das würde mich jetzt nicht wundern, dass die das so machen, weil ich meine, die sind ja sehr blauäugig rangegangen mit irgendwelchen ihren ungedeckten Checks und Schuld anderen Leuten zuschieben und das passt ja so ein bisschen ins Bild. Ja, jedenfalls, die wollten auch gleichzeitig Spider-Man drehen und auch die Sets mitnutzen. Also schon,
Haben sie ja teilweise schon, die haben ja schon gedreht. Also die haben ja für Spider-Man wurde ja ein Kamerasystem so eine Röhre gebaut, die in der sie gedreht haben, wo sie die Kamera richtig rumschwenken und damit so aussieht, als wenn Spider-Man rumkrabbelt. Und die für He-Man 2 hatten sie schon die ganze erste Szene von Cyborg, wo der andere Slinger am Anfang gejagt wird von den Fleischpiraten. dieses Stadt-Set, wo ja ganz viel kaputt ist. Das ist eine Szene oder eine Szenerie, die sie für He-Man eigentlich gebaut hatten. Genauso wie das Konzept, wie das komplette Outfit von Fender, das ist ja Blade.
Durchaus. Genau, und die wollten ja das quasi zweiteilen, die Coop oder die simultane Produktion, in denen sie sagen, jetzt drehen wir erstmal alle Szenen mit dem Peter Parker-Darsteller, bevor Spider-Man wird, bevor von der Spinne gebissen wird, wo er ein bisschen schmächtiger ist. Und sobald wir die durchhaben, drehen wir He-Man 2 und währenddessen wird dann unser Spider-Man-Darsteller, unser Peter Parker-Darsteller ein krasses Fitnessprogramm durchlaufen, damit er dann nach 6 Wochen ordentlich durchtrainiert als überzeugender Spider-Man eben in den Spandex rein kann. Und das wurde dann alles nix, weil die sich ein bisschen verkalkuliert hatten, die Leute. Ein
bisschen.
Klingt auch dämlich, wenn man drüber nachdenkt, aber gut, ist jetzt so gelaufen. Und aus der Not heraus ist dann eben Albert Payen beauftragt worden, das irgendwie zu retten. Und die wollten halt diese 2 Millionen Dollar, die sie für die Sets aufgebraucht haben, wollen sie halt irgendwie nicht im Sande verlaufen lassen, sondern irgendwie nutzen. Und deswegen hat Albert Payen ein Drehbuch übers Wochenende wohlgemerkt geschrieben, dass die Sets einigermaßen mit nutzen kann. Und daraus entstanden ist eben dieses jetzt hier uns vorliegende Werk Cyborg.
Wobei man auch nicht vergessen darf, dass Payne natürlich an den anderen 2 Produktionen auch schon beteiligt war. Also Spider-Man soll er auf jeden Fall machen. He-Man hat er, glaube ich, mitgemacht. Da weiß ich nicht ganz, ob er das erstmal übernehmen sollte oder ob er das wirklich beide komplett drehen sollte. Ich glaube aber ja. Und weil er ist ja mit einer Prämisse denn auch an Cyborg gegangen, die schon weit, also er wollte ja eigentlich, ach komm mal später zu, weil er eigentlich aus Cyborg machen wollte, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, wodurch dann nämlich die von Dominik so geliebte Slinger-Version, das erklärt sehr viel, sag ich mal. Genau, und dann haben sie halt gesagt, ey, ist alles für den Arsch, wir haben die Rechte nicht mehr, wir dürfen nicht mehr. Und genau, dann hat Payne gesagt, du passt auf Leute, gib mir 4 Millionen Dollar und ich mach aus den ganzen Krimskrams, mach ich euch einen Film und hat dann über das Wochenende, genau, hat diesen erstmal Scheißfilm, weil das ist ja erstmal, er redet von der Slinger-Version. Wir reden hier noch nicht davon, dass dieser Cyborg entstanden ist, sondern die beschissene Slinger-Version und auch mit dem Gedankengut, was Payne hatte, was er eigentlich für einen Film machen wollte, ging das in Produktion und das wäre im Grunde eigentlich ein richtiger Drecksfilm gewesen, wenn man das jetzt im Nachhinein sich die Version anguckt.
Ich dachte, das Budget wäre $500,000 gewesen.
Wollte ich auch gerade sagen.
Laut IMDb zumindest.
Ich habe auch nur die Zahl 500,000.
Oh, großer Fehler, danke dafür, weil 4 Millionen haben die bekommen für die anderen beiden Projekte zusammen. Stimmt. Ach so. Und er hat nochmal 500,000 bekommen, damit er die jetzt zusammenführen kann.
Genau. Richtig. Und in die Sets sind irgendwie schon mal 2 Millionen Dollar reingeflossen. unabhängig
richtig, von dem Film. Richtig, richtig. Mein Fehler, vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, Albert Pyne hatte ja Comic-Erfahrung. Er hat natürlich schon den Captain America gedreht. Wer den Moment, gesehen hat...
Moment mal, Captain America hat er danach gedreht, oder nicht? Captain America ist, glaube ich, ein 1990er Titel. Aber ich schau mal kurz. Alberto... Genau,
da gucken wir bitte.
Captain America ist von 1990, da kam nach Cyborg.
Ja. Boah, krass. Krass, der sieht aus
wie... Radioactive Dreams hat er zuvor gemacht.
Mit Dudikoff, ja.
Den habe ich gesehen. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist der nicht gut?
Ja, aber ich gebe ihm einfach, es war eine interessante Idee.
Den kenne ich zum Beispiel wiederum nicht. Ich kenne sonst nur noch den Brain Smasher. Und ich dachte, ich hätte einen von seinen Kickboxer-Filmen gesehen, aber das war King of Kickboxers mit dem Billy Blanks. Leider verwechselt, nicht Kickboxer 2, der Champ kehrt zurück.
Ich habe noch seinen Ticker gesehen.
Ja, den habe ich auch gesehen, ja.
Aus Gründen.
Was, sein TikTok-Channel?
Ticker, nee. Ticker.
So. Mit Seagal und Seismo und Hopper.
Das klingt sogar vernünftig besetzt.
Ja, ich habe, ich weiß ja nicht, was hat er denn noch? Ich muss gerade mal gucken. Ich habe Sword and Sorcerer habe ich gesehen von ihm. Mhm. Nemesis, ne Dollman, ganz groß mit Tim Thomason. Die Nemesis-Reihe, Kickboxer 4 und Ultimate Chase heißt der bei uns mit Christopher Lambert, den Original Adrenalin heißt. Ja.
Okay, jedenfalls, jetzt mal die Frage, wie ist aus Slinger dann Cyborg geworden? Soweit ich weiß, hat auch hier wieder erneut Van Damme selbstständig eingegriffen, um den Film irgendwie ja ein bisschen zurechtzuschneiden und ein bisschen zurecht an dem, ihn zu verbessern. Ähnlich wie er es schon bei Bloodsport gemacht hat. Was ja durchaus für Van Dammes Filmemacher-Qualitäten spricht.
Ja, man darf nicht vergessen, dass an Van Damme auf jeden Fall ein guter Editor verloren gegangen ist. Den hätte man mal auch in anderen Filmen einsetzen sollen, weil wenn man mal den Unterschied bei Bloodsport konnte man jetzt nicht sehen, weil es da die Urfassung nicht mehr gibt. Aber wenn man sich mal die Unterschiede anguckt, wenn man die Slinger-Version kennt, egal ob es jetzt die Misery-Version ist, die Slinger-Version oder eine andere, da gibt es noch eine dritte Schnittfassung, die ohne Namen ist. Egal welche Version, das ist halt im Ablauf, im Dialoge wurden rausgenommen, das ist alles so eine Scheiße. Und der hat da wirklich sich hingesetzt, hat gesagt, also die haben das Ding ja auch vorgeführt, ne? Und laut Überlieferung heiße, dass eine einzige Person gesagt hat, dass ihm der Film gefallen hat. Von dem ganzen Testpublikum. Und da haben die gesagt, natürlich ab damit in den Giftschrank, ey, so eine Scheiße, wir brauchen bei unserem angeknacksten Image brauchen wir jetzt nicht noch so einen Rotzfilm. Und da hat dann Van Damme gesagt, er glaubt an seine Projekte und er will das ja vorantreiben. Er war ja auch noch nicht der Große. Das Einzige, was er bisher gehabt hat, ist ein riesen Achtungserfolg mit Bloodsport. Und das Einzige, was danach noch rauskam, war dieser Black Eagle, den er gedreht hat, als Bloodsport noch nicht draußen war. Ergo hat er da noch keine große Rolle gehabt. Das heißt, er war an einem Scheideweg, wo das heißt, wenn jetzt noch ein Kackfilm von ihm rauskommt, kann es sein, dass er untergeht und gesagt wird, er ist ein One-Hit-Wonder. Und deswegen hat er sich dann halt auch hingesetzt, hat gesagt, ey, er hat es schon mal bei Bloodsport gemacht, auch für Canon, die haben gute Erfahrung mit ihm gemacht. Und er hat gesagt, gib mir 2 Monate und ich schneide euch das Ding zurecht. Und das Gute ja dann ist beim Chaos-System von Canon, dass die da nicht ewig debattieren, sondern eher sagen, ja komm, lass uns in Ruhe, damit du uns nicht auf den Sack gehst und guck, ob du irgendwas hinkriegst. Und das hat er gemacht. Und wenn man sich die Unterschiede anguckt, das sind Welten. Ich sage ganz klar, Slinger ist für mich, um mal bei Zahlen zu bleiben, 1 von 10 Filmen, die pure Kotze. Und Cyborg ist für mich dank der Retro-Brille ein halbes Meisterwerk. ganz, ganz groß. Und ja, er hat das Ding rausgebracht. Die waren relativ begeistert. Nicht wie ich haben die jetzt gedacht, das ist ein ganz großer Film, aber gut genug, um ins Kino zu kommen. Und der war erfolgreich genug, um den Film ernst anzusehen und seine Karriere halt zu fördern.
Dominik, stimmst du dem zu?
Ich find's großartig, hier Tom als richtigen Experten fast schon dabei zu haben. Das finde ich richtig geil.
Fast.
Ich hätte den Film wirklich gern früher gesehen. Denn wie halt oft heutzutage den Zugang zu so einem Film zu finden, ist schwieriger. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich war wirklich überrascht im positiven Sinne, wie gut mir das Teil gefallen hat. Und zwar, mir war bewusst, das tiefes Budget, Albert Pyne, ich halte von dem Regisseur. Ich glaube, es ist ein ganz netter Mann, wie ich gehört habe, von vielen Seiten, sehr zugänglicher, der jetzt an Multiple Sklerose leidet, wie ich weiß, seit etwa 7 Jahren. Ich hat, glaube ich, sogar noch ein paar Werke produziert in den letzten paar Jahren, aber ich habe keine Ahnung, wie es dem Mann geht. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber von ihm als Filmemacher halte ich halt nicht so viel. Und okay, to be honest, relativ unbegründet. Ich kenne nur Ticker, ich kenne nur Radioactive Dreams und jetzt vielleicht noch was anderes und Cyborg. Und dann war es halt einfach so, ich habe das Teil geschaut und ich war begeistert, wie dieser Film mich eigentlich ohne groß eine Setup-Time zu haben, einfach direkt in die Fresse gewamst hat und mich reingezogen hat. Das habe ich nämlich selten. Da gibt's nicht groß Trara. Da wird gemacht. Und ich kann nur zitieren, und das hat der Tom in unserem WhatsApp-Chat auch zitiert damals, dieser Spruch, I like the dead, I like the misery, I like this world. ich habe da genau gewusst, was für ein Film jetzt mich erwartet, und ich habe das sehr, sehr genossen, sehr, sehr genossen.
Und auf der Linie finde ich den Film auch erstaunlich überzeugend, auch unabhängig davon, wenn man sich die Geschichte des Films, also die Hinterproduktionsgeschichte anguckt. Es sieht erstaunlich wertig aus, oder gerade wenn man sich vor Augen führt, dass er nur 500.000 gekostet hat und was da dahinter steckt, dass er einfach aus der Not irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt wurde, so gefühlt, ist das ein erstaunlich wertiger Film. Und die Vorwürfe, die man vielleicht einige Leute machen. Es gibt ja Leute, die auch gerne ein bisschen sehr unvorsichtig mit dem Begriff Trash um sich werfen. Und das passiert dann nochmal bei einem Cyborg. Und da würde ich auch ein bisschen eingrätschen und sagen, nee, pass mal auf, der Film ist nicht billig in dem, was er, in dem, was der Film zeigt, wirkt erstaunlich wertig. Der Film offenbart eher sein geringes Budget in dem, was er nicht zeigen kann. Also weil ich sehe tatsächlich den Film ein bisschen. Da, obwohl es so eine kleine Notlösung geworden ist, finde ich eine erstaunlich geile Idee, erstaunlich geiles Set, aus dem man aber auch so viel mehr noch hätte machen können, ja. Also die Geschichte ist ja kurz und knapp, dass du in dieser Endzeitphase diesen, ich sag mal, diesen, nicht Kopfgeldjäger, aber diesen Söldner hast, gibt's einen Rickenbacker, der einfach versucht, eine Frau zu eskortieren, die einen Impfstoff hat. Und ich habe mir gerade vorgestellt, wie das wäre. Tom, bist du noch da?
Ja, wir können
uns. Wird gerade eingefriert. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie es wäre. Jetzt schließt mal eure Augen und lehnt euch mal nach hinten. Wie wäre der Film geworden, wenn du wirklich ein richtig geiles Worldbuilding gehabt hättest? Also wirklich die Seuche auch erklärt wird. Im Film wird ja leider nicht wirklich erklärt, was die Seuche macht, was die tut und was die für Probleme verursacht. Ein geiles Worldbuilding, die wirklich dir erklärt, was für Auswüchse, die Seuche mit sich bringt, die dir wirklich viele kleine autonome Kommunen zeigt in dem Film. Ein Film, der über 3 epische Filme quasi ausgestreckt wird, so Van Damme in seinem eigenen Herr der Ringe, der wirklich auf dem Weg nach Mordor ist, um diesen Impfstoff rüberzubringen. So, das hätte ich mir tatsächlich, ich sehe tatsächlich das Potenzial in diesem Stoff, das auf diese Art und Weise ausbreiten zu können.
Aber ja, also du siehst, also die Auswüchse des Viruses siehst du ja kurz.
Es gibt eine einzige Szene.
Ja. Richtig, genau. Die wurde auch nur dafür genutzt. Also da siehst du, die hatten wahrscheinlich nicht das Geld für Riesen-Make-up-Effekte, was ja auch darin kulminiert, dass wenn irgendwelche Beine, Arme oder andere irgendwie abgehackt wird, dass du da meistens einen sehr schnellen Schnitt siehst. Aber du siehst ja, das scheinen Riesen-Pusteln zu werden, wo ich mich dann aber auch frage, die wissen, dass die ganze Welt davon dahin geseucht wurde und trotzdem gehen die da ohne Masken und so immer an diese Pusteln ran und sonst was und brennen die aus, wo ich mir aber denke, okay, wie ist denn überhaupt der Übertragungsweg? Aber das Gute, was der Film ist, und das Wort Trash lasse ich bei dem Film sowieso nicht zu. Das ist immer so ein Wort, wo ich immer denke, das verwenden Leute gerne, die nicht allzu viel mit dem Thema zu tun haben und sich nicht rhetorisch so richtig ausdrücken können, wie sie ihre Meinung zu irgendeinem Film, der jetzt vielleicht nicht einen riesen Anspruch hat, wie
oder,
sie sich
ausdrücken wollen. Oder nicht den bisherigen Qualitätsstandards oder Erfahrungswerten.
Ja, genau. Spricht. Und was der Film auf keinen Fall hat, und das werde ich ihm auch nicht andichten, der Film hat keinen Anspruch. Also keinen Anspruch im klassischen Sinne. Der will einfach sein, da hier der Böse, da der Gute, gibt ihm irgendeinen schlechten Grund, warum er den Bösen auf die Fresse hauen will und zeigt seinen Weg dahin. Mhm. Und das ist alles, was er macht. Und wie du schon richtig sagst, ich finde, die Welt, die er aufbaut, von der Atmosphäre, die er aufbaut, das schafft er einfach in jeder Szene. Das schafft er schon mit den ersten 5 Minuten, wie Dominik gesagt hat, wenn der das Zitat raushaut. Und nicht nur das, wenn er dann auch gleich der Spruch danach, wenn er sagt, go to hell, und er tritt ihm so geil in die Seite, dann bin der, und dann noch dieses geile oh, geil, da, der Anführer der Fleischpiraten ist ein richtig sadistisch mieser Bastard.
Und ich will auch gar nicht, dass der irgendwie groß Schauspieler hat. Ich finde es genauso gut, wie die Figur, wie diese Figur angelegt ist. Also, da irgendwelche, Kritik von wegen, oh, das sind voll die Laiendarsteller. Nee, das ist genau perfekt so gecastet.
Es sind Laiendarsteller, aber ich sehe den Pein schon, wie er da sitzt. Ey, Ziel für heute, für alle Dreharbeiten, Fleischpiraten, overacten. Und los geht's.
Wollen wir vielleicht einen ganz, ganz kurzen Exkurs wagen Richtung kurze Definition, was man unter Trash versteht? Also ich kenne so irgendwie so zwei Strömungen. Also ich habe mal eine gute Definition gelesen, die war von unserem Vorkollegen Vince, war's, glaube ich. Er meinte, Trash ist schlicht und einfach ein sehr unbekümmerter und unbesonnener Umgang mit einem bestimmten Thema. Also wenn man quasi ein Thema nicht sehr ernst nimmt. Also das wäre für mich jetzt sowas wie, keine Ahnung, du machst ein KZ-Drama und dann kommt da irgendwie Captain America an einer Liane vorbeigeschwungen und furzt die Nazis weg. Das wäre dann so schon Trash.
Naja, kommt drauf an, ob er halt ein sehr komödiantischer Film sein will und er damit seinen Anspruch genügt, dann ist es ja kein Trash mehr. Okay. Trash ist für mich, gibt's zwei Deutungen, die einen, die einfach so lapidar dahin sagen, und das ist halt ein sehr allgemein umfassendes Wort, was viele benutzen, weil sie kein anderes haben. Wenn eben generell was qualitativ ein bisschen schlecht ist, dann kann ich das annehmen, weiß aber, dass es im Grunde falsch ist, aber völlig okay. Für mich ist die Definition ganz klar, wenn jemand Ansprüche an sein Projekt hat und das mit Pauken und Trompeten einfach null schafft umzusetzen und was ganz anderes bei rumkommt, das ist denn für mich Trash, weil den kann man nicht steuern.
Das ist die zweite Definition, die ich bringen wollte. Es ist für mich kurz gesagt die Differenz zwischen Können und Wollen.
Sehr gut in kurz ausgedrückt. Ja,
ich habe da noch eine andere Definition für mich selbst, lieblos runtergekurbelt.
Aber ist denn der Film nicht einfach nur schlecht?
Ist dann schlecht nicht Trash?
Nee, definitiv. Also
nee, schlechter Film, nee, stimmt schon. Das ist noch eine Unterform.
Nee, lieblos runtergekurbelt. Ein schlechter Steven Seagal-Film, so, der richtig kacke ist. Ich finde, der ist nicht Trash. Der ist einfach nur schlecht.
Ja, aber nee, schau dir mal China Salesman an. Oder
sehr gutes Beispiel. Rob Van Damme.
Das ist doch, das jetzt nicht, ist das schlecht oder Trash?
Ich würde sagen, Sniper ist schlecht und China Salesman ist schon Trash. Der stirbt, der krepiert an seinen Anforderungen.
Ja, den habe ich leider nicht gesehen, aber bei Lieblos runtergekuppelt würde ich sagen, also auch ein routinierter Regisseur, der einfach eine Auftragsarbeit bekommen hat und kein Herzblut in eine Sache steckt, aber einfach routiniert und wertig mit dem Budget umgehen kann.
Die komplette Produktion ist nur dazu da, ich nehme jetzt Asylum.
Der Asylum ist für mich kein Trash.
Ist es aber schlecht?
Ja.
Was ist es dann?
Nee, tatsächlich, ich würde nicht mal sagen schlecht, weil sie haben ja gewisse Ansprüche, die wollen sie bedienen. Ganz bewusst, und das schaffen sie. Von daher würde ich sagen,
aber der Anspruch von Asylum ist doch eigentlich immer noch Mockbusters herzustellen. Wir haben einen Transformers im Kino, wir bringen den Transmorphers auf DVD raus quasi, oder? Das ist immer noch die Idee. Das heißt, wir befinden uns marketingtechnisch im Fahrwasser einer großen bekannten Produktion und hoffen, dass Mama, Papa im Mediamarkt mal versehentlich den falschen Film kaufen oder dass der gute Sergei, weil er ein paar Radler zu viel getrunken hat, versehentlich Transmorphers schaut.
Ich glaube, der braucht keine Radler dafür. Er klickt auch so rauf. Kennen wir
mir reicht doch. Mir reicht schon bisschen
Cola.
Bisschen Sprudel reicht schon im Wasser.
Ich finde, da fehlt tatsächlich noch ein Wort, weil ich finde, bewusst Trash produzieren ist kein Trash. Aber da fehlt einfach noch ein Wort, um das zu definieren. Weil sie machen ja alles richtig.
Ja. Na gut, da war interessant, weil ich mich daran erinnere, der Daniel Schöckert hat ja mal irgendwie nach einem Wort danach gesucht, als er versuchen wollte, Shanghai Police zu beschreiben. Also Filme, die irgendwie sehr blöd sind, aber gleichzeitig so viel Qualitäten in sich tragen, dass man nicht von wenig Können sprechen kann. Das ist so eine komische Gratwanderung zwischen.
Aber Shanghai, also es ist ein schlechtes Beispiel für mich. Also weil Shanghai Police, der hat einfach Da musst du gucken, ob der Humor deine Sache ist, aber das ist eine Stuntshow. Das ist einfach nur eine Stuntshow und das ist auch
völlig okay. Eben, aber er hat viele Szenen von denen, die zum Beispiel, wo der Dominik wieder kotzen würde, zum Beispiel. Also vieles von dem, wo der Otto Normal-Zuschauer auch sagen würde, was ist denn das für ein Scheiß?
Oh, ich hab auch gekotzt.
Ja, eben. Und deswegen auch die Frage, wie man solche Filme dann eigentlich definiert oder klassifiziert. Ist ein bisschen schwierig. Die haben qualitativ zu stark, um als Trash zu gelten, aber dann haben sie auch Szenen, die so Banane sind, dass man sich an den Kopf greift. Und das ist halt
ja, schwierig. Aber ich glaube, diese Banane findet ja nur der eigene Geschmack. Da kann man ja für sich selber sagen, man findet den schlecht, aber es ist generell kein schlechter Film.
Ja. Also, oder, weil wir es vorhin hatten, die Jackie Chan Filme, die
immer. Ja, die sind per Definition alle scheiße.
Okay. Gut, gehen wir weiter.
Nächsten Jackie Chan Cast ist der Tom Burgas mit von der Partie. Da beharre ich sogar drauf.
Sehr gerne.
Ich werde ohne den Tom kein Jackie Chan mehr besprechen.
Gerne, machen wir. Halten wir hier fest. Unsere Zuhörer werden uns dran erinnern. Wo waren wir jetzt eigentlich? Okay, Trash, haben wir jetzt alles dazu gesagt? Ja,
nein. Bestimmt. Ausreichend, um bei dem Thema jetzt auch mal wieder auf Cyborg
zu kommen. Okay, also ich wollte, um auf Cyborg zurückzukommen, wie ich schon sagte, in dem, was der Film zeigt, was der Film aufbaut, finde ich ihn zu keinem Zeitpunkt irgendwie unter dem, was er versuchen wollte. Also, da finde ich, das Können und das Wollen ist sehr nah beieinander oder auf einer Ebene. Die Probleme zeigen sich in dem, was er dann nicht zeigt, aber vielleicht hätte zeigen können, wenn da vielleicht doch mehr Zeit gewesen wäre, mehr Budget, das alles, das kann man dem jetzt nicht vorwerfen, aber ich sehe tatsächlich in dem Film immer so ein bisschen auch verschenktes Potenzial, also wenn du mehr Geld gehabt hättest und noch ein bisschen einen wertigeren Regisseur, auch wenn der Abel Pan schon ganz gut gemacht hat, ich gehe mal auf ein paar Beispiele ein, die ich gern anders gehabt hätte, weil ich finde, wo der Film irgendwie mich dann doch ein bisschen frustriert oder wo ich dann Sachen, die ich nicht so geil finde, sind ich finde zum einen der Albert Pein, oder gut, wir wissen, Van Damme hat es zurecht geschnitten, aber mir war tatsächlich der Schnitt an einigen Stellen, ich fand ihn dann doch ein bisschen nervig. Also so Szenen, wo Van Damme irgendwie mit der Liane irgendwie von einem Podest zum anderen rumschwingt, dass da dazwischen wieder zu anderen Leuten geschnitten wird, fand ich irgendwie sehr unruhig und generell wurde irgendwie sehr scharf an Sachen geschnitten, zum Beispiel, wo Van Damme irgendwie sich schnell von hinten angemeuchelt kommt und jemanden irgendwie das Messer in die Brust rammt oder jemanden kurz den Genack bricht. Das sind so Sachen, die passieren irgendwie viel zu schnell, es wird viel zu schnell dazwischen geschnitten. Das finde ich persönlich ein bisschen oder sehr unruhig, da hätte ich mir ein bisschen mehr Fleisch zwischen diesen Aktionen gewünscht. Und dann ist auch zum Beispiel diese Wumme, die er hat, die ich sehr vielversprechend finde, die was hermacht optisch, aber die leider irgendwie filmtechnisch irgendwie nicht sehr schön oder nicht sehr spektakulär in Szene gesetzt ist. Also ich glaube, es gibt ein, zwei Szenen, wo mal kurz irgendwie ein bisschen grauer Rauch da rausgehustet wird. Aber ansonsten siehst du eigentlich immer nur Schnitt, wie Leute umfallen und wie Van Damme irgendwie das Ding nur in der Hand hält. Aber ich habe Szenen vermisst, wo Van Damme wirklich das Ding irgendwie im großen Stile um sich schwingt und wirklich richtige Feuerfunken aus dem Ding schießen und mit einem geilen Sounddesign. Das hat mir alles gefehlt. Also diese Wumme, so viel sie optisch hermacht, die hat tatsächlich im Film irgendwie sehr wenig Wucht. Da habe ich zum Beispiel verschenktes Potenzial gesehen. Die hätte ich mir ein bisschen wuchtiger gewünscht.
Erst gebe ich dir recht. Ich finde auch, dass der Schnitt, mal davon abgesehen, ob das natürlich auch mit der Pre-Production und so zu tun hat und Schnitt und er setzt sich ran und so, das kann man alles nicht mehr rekonstruieren, aber beim Endprodukt so oder so ist auch scheißegal, woher es kommt, aber der Schnitt ist das große Problem vom Film, dass da zwischendurch mal echte Patzer sind, die regelrechte Hardcuts gesetzt werden. Mhm. Und die sein Gewehr, weiß ich auch nicht ganz, inwiefern das Sinn macht, weil es gibt ja kein Schießpulver in dieser Zukunft oder soll es nicht geben oder generell. Deswegen, man sieht ja auch am Anfang, wie einer der Fleischpiraten, der diese Hochdruckwaffe, ganz am Anfang, wo der so an diesem Rädchen dreht. Und jetzt soll ja zeigen, dass diese Waffen in der Zukunft mit Hochdruck geschossen werden und nicht mit Schwarzpulver oder irgendeiner Art von Elektrizität.
Und vielleicht ist einfach nur ein bisschen Staub, der aufgewirbelt wird aus der Kanone, wenn er schießt.
Ja, genau, also oder ist eine ganz alte Waffe oder, also es wird halt auch nie gezeigt, wie die funktioniert, warum die funktioniert, aber warum er noch so eine Waffe hat.
Der Vincent Klin schießt doch mit seinem Riesenteil mal, oder nicht?
Schießt der damit?
Grad? Da gibt doch einen Schuss auf Van Damme und das geht ihm doch in die Schulter oder sowas, oder nicht? Habe ich das jetzt geträumt?
Hat er nicht eher so einen Schlagstock, mit dem er die ganze Zeit...
Nee, der hat so einen
In welcher Szene denn? Also ich weiß ja, auf meinem Cover hier ist, hat er ja auch diese Riesenbombe in der Hand. Aber...
Mit ihm?
Das ist, wo er bei diesem weißen Gebäude, wo er dann in der Kanalisation verschwindet, da kommt er verdammt auf ihn zu und dann zieht er ja und das ist aber auch so ein Hochdruckpfeilgerät. Also das ist keine im allherkömmlichen Sinne eine Knarre mit Schwarzpulver. Also... Aber warum, aber wie denn, also Van Dammes Waffe wird aber nicht so wirklich erklärt. Ich denke mal auch, das ist eine ganz normale mit Hochdruck, wobei er kein Schlauch, kein Nichts dran hat und einen ganz normalen Pistolengriff. Also so Jans macht das keinen Sinn.
Warum könnte ein Spießergewehr sein?
Ich verspüre gerade das Bedürfnis, die Requisite von genau dieser Waffe von dem Film zu bekommen und die mal zu untersuchen.
das wäre geil. Meins wäre, glaube ich, die Brille von Fender wäre wahrscheinlich das, was ich haben wollen würde.
Nee, aber die ist zu 80s. Das ist schon zu 80s.
Nein, es kann nichts zu 80s sein. Also.
Es kann nichts zu 80s sein.
Okay. Aber weitere Gründe bitte.
Weitere Geschichten zum, wann dann wird gekreuzigt. Also auch da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, also wenn man den, hätte den Film eine zusätzliche Härte verliehen, wenn man auch wirklich die Kreuzigung gezeigt hätte, wie wirklich da in die Unterarme die Bolzen reingehämmert werden. Das sind alles so Szenen, die haben wahrscheinlich aus Zeit und Geldmangel haben gefehlt, aber das wären einfach tatsächlich die Szenen gewesen, die dem Film noch ein bisschen mehr Wucht verliehen hätten und noch ein bisschen mehr Erinnerungswürdigkeit. Und ganz, ganz schlimm, ich glaube, das ist der größte Kritikpunkt von allen, Van Dammes Frise in den Flashbacks. Was zum Teufel ist da passiert? Das ist ja so ein totes Wiesel, dass man ihn an die Birne geklatscht hat. Um Himmels Willen.
Sieht aus,
die hatten als hätten... Geld für eine bessere Matte, ganz einfach.
Ja, das sieht aus, als würde man Anime verfilmen, so. Also, das ist, ja, das ist wirklich ein bisschen schlimm.
Vor allem.
Aber,
lustig fand ich ja.
Okay.
Ja. Ja, lustig ich fand ich.
Den Link hier nur gerade, Entschuldigung.
Okay, der hat ja ständig diese Frise an in diesen Flashbacks, wo gezeigt wird, wie er sich langsam dieser Dame, der Klientin sozusagen annähert. Und erst in einer Szene, als er plötzlich kurze Haare hatte im Flashback, kommt er sich plötzlich näher, so als ob man meinen könnte, die Dame hat ihn endlich an sich rangelassen, wo er sich die Frise hat frisieren lassen.
War tatsächlich, als Kind war ich immer, glaube ich, sehr in sie verschossen, tatsächlich in die Dame, die er da hat. Weiß ich noch. Aber die ganze Szenerie, also es ist ja auch eine Szene, wo am meisten bekannt ist, dass sie bei dieser ganzen Backstory, wo er die seine, in Anführungszeichen, neue Familie kennenlernt und so, dass das alles viel länger war. Also da sollte eigentlich auch, dass das Fender in irgendeiner Art Beziehung schon zu denen steht und so, war mal angedacht. Und deswegen, es macht ja, sind sie auf einmal nachts da und dann muss ich halt einreden, ja, die waren halt immer, sind halt da irgendwie langgelaufen und haben das Haus gesehen und haben gedacht, oh, da werden wir jetzt mal eine geile Home Invasion machen. Mhm. Mehr sieht man ja denn auch nicht. Und da hätte tatsächlich mit ein, zwei mehr Szenen hätte man da richtig guten emotionalen Unterbau schaffen können. Aber ja, und die Frieser brauchen nichts zu sagen. Aber das ist auch so ein Teil, wo ich sage, für so einen Film, da stört's mich denn auch nicht. Man sieht ihn ja auch nicht allzu oft.
Ja, daher. Ist so richtig stört. Es ist dann wirklich so albern. So ein bisschen fetzt die ganze Zeit. Was zum Teufel trägt er da für einen
Scheiß? Ich hätte ja gern gewusst, weil eigentlich, ich weiß nicht, wann diese Perücke in der Produktion erschaffen wurde, kreiert wurde, weil eigentlich war ja Chuck Norris angedacht. Albert Pyne wollte ja Chuck Norris haben.
Das wollte ich ganz am Anfang erwähnen, dann.
Ja, ja. Und er hatte ja ein großes Problem, weil Cannon hat ja dann gesagt, hier, nee, der Junge, der ist jetzt mit Bloodsport bei uns ganz groß, wir können noch einen Actionhelden bei uns, wir brauchen, der Geld generiert. Wenn du den Film machen willst, dann nur mit Van Damme oder gar nicht. Und dann hat er sich ja mit ihm getroffen. Deswegen hat ja auch Van Damme ganz, ganz wenige Szenen nur, wo gesprochen wird, Dialogszenen, weil er gesagt hat, zu dem Zeitpunkt, wenn du mit Van Damme geredet hast, du hast halt kein Wort verstanden. Also der hat halt so einen extremen Akzent gehabt, und das hat sich ja über die Jahre ein bisschen verbessert.
Aber das verstehe ich insofern nicht, weil in Bloodsport hat er deutlich mehr Dialogzeilen gehabt und da war es ja auch kein Problem.
Ja, vielleicht haben da die Leute gesagt, weiß ja nicht, dem Regisseur hat es weniger gestört und Pyne hat halt gesagt, ey, no way. Kann er sein,
weiß ich nicht. Nur amerikanisch.
Aber Moment mal, und, in Bloodsport, ja. Bloodsport war ja der wie hieß die Figur noch gleich? Frank
Dux.
Das ist ja ein Kanadier. Also kann man den französischen Akzent vielleicht noch tolerieren, wenn er aus der französischen Stadt gekommen ist?
Brillant, Dominik.
Das kannst du natürlich bei einem Gibson Rickenbacker, kannst du das natürlich nicht.
Ja, das sind ja alles, die haben ja alles so Namen, die benannt sind nach irgendwelchen Musikinstrumenten, ne?
Oder? Ja, genau.
Ja, natürlich, klar.
Was daraus resultiert, dass, gut, da können wir jetzt drauf kommen, was zum Stil des Films ja geführt hat, als Pine die Projekte übernommen hat, da hatte er schon Ideen gehabt, dass er eigentlich einen großen Musikfilm machen wollte, ein Musical. Und er hatte quasi zwei Ideen. Zuerst wollte er so ein hartes Metal-Musical erschaffen. Deswegen sind ja auch in der Slinger-Version sind das ja nicht die Fleischpiraten, sondern sind das ja alle Satanisten. Und deswegen hörst du auch nur Metal-Mucke im Hintergrund.
Die hatten alle so eine religiöse, die wurden so religiös motiviert, waren die ja alle. Das waren ja so.
Komplett, genau.
Ja. Deswegen auch die Kreuzigung.
Richtig, komplett. Und dann wollte er von diesem Musical-Aspekt so ein bisschen weg und wollte trotzdem sowas wie eine Rockoper machen, in der kein Wort geredet wird und das Ding schwarz-weiß inszeniert wird. Das waren so seine Ideen. Und mit diesem Mindset, was er währenddessen hatte, ist er halt an Cyborg rangegangen und hat deswegen haben ja auch alle wichtigen Figuren Namen von Musikinstrumenten. Du hast Gibson, du hast Fender, du hast Pearl und ich glaube Ralph Mueller, wie er hier noch im Vorspann heißt. Oder Rolf Mueller, nicht Ralf Möller. Halt auch irgendeinen Namen. Und da hat er ganz ehrlich gesagt, er besuchte nach Namen und dann hat er halt von seinem Musikkatalog aufgeschlagen, das sind alle geile Namen und hat den halt die Dinger eben.
Klingt so kann's ambitioniert. Ich könnte mir fast vorstellen, dass der Albert Pün ein Fan war von Straßen in Flammen und auch irgendwie.
Hundertprozentig.
Hat die gemacht, oder nicht? Streets, es gibt doch eine Fortsetzung von Straßen in Flammen von Albert Pine.
Echt? Glaube ja. Kann
Road
das sein,
to, dass er... Road to Hell? Road to...
Auch da mit einem der Darsteller, ne? Hier mit Olle, hier, ach, wie heißt
er? Wie hieß er noch gleich?
Ja. Oh, ist das schlecht.
Wie heißt er?
Das würde ja sehr viel Sinn machen.
Road to... Ich bin dran.
Ja, auf jeden Fall, ich glaube ja. Also Road soll to nicht, Hell. Soll nicht gut sein, Road to Hell aber...
Mit Michael Paré.
Michael Paré, genau.
Ja. Er hat seine Rolle wieder aufgenommen, glaube ich.
Ach, schau an.
Ja, so schließt sich der Kreis.
Was auf jeden Fall im Film sehr, sehr wertig ausgefallen ist, und da war ich auch erstaunt wieder, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber was für einen verdammt geilen und sehr, sehr ausdrucksstarken Score der Film hat. Soundtrack. Ja. Also der ist wirklich verdammt bedrohlich und der schafft wirklich Stimmung und als der Film wieder in den Credits lief, die Musik, habe ich gedacht, ey shit, das ist eigentlich voll der geile Score. Und ich hätte mich, glaube ich, wenn man mir so vorgespielt hätte als Quiz, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr drauf gekommen, woher ich das kannte, aber das ist für mich eine sehr gängige Theme und auch sehr kompetent komponiert, wie ich finde. Also auch da, das ist für mich Teil der Atmosphäre, die der Film hat. Also die Sets, der Look und auch der Soundtrack, die machen wirklich, das ist alles andere als Trash. Das ist wirklich ein wertiger Film. Und jetzt muss ich kurz auch was dazu sagen.
Und zwar, das, was ich dem Film stets abgekauft habe, ist seine Welt, in die das Ganze spielt. Ich meine, im ganz klaren Wissen, dass das jetzt ein Film ist und das nicht real ist und das Verhalten der Figuren völlig drüber ist, aber das hätte jetzt auch ein Vertreter sein können. So in Australien läuft gerade Mad Max rum und da passiert in den USA einfach Cyborg. Das ist für mich diese Fallout-mäßige Welt, um die Fallout-Videospiele zu zitieren, das geht in eine sehr ähnliche Richtung, die ich sehr mag. Und ich wollte von dieser Welt, und das finde ich noch witzig, mir war bewusst, wenn du wenig Budget hast, bist du beschränkt auf Drehorte, die dir helfen, die dich unterstützen mit dem, was du gerade machst. Ja. Da kannst du nicht groß die Welt ablichten. Und ganz ehrlich, manchmal ist weniger sogar mehr. Stell dir vor, die hätten jetzt noch 4 Millionen mehr gehabt, hätten vielleicht noch irgendeine pseudo-coole Welt dahinter gebaut und noch ein paar weitere Matte-Paintings. Und irgendwie, so wie es jetzt geworden ist, finde ich das so rund, ich will da gar nicht mehr sehen.
Ich finde, der Film könnte sogar exemplarisch dienen als wirklich als Beispiel für dystopische Endzeitfilme. Und ich war auch erstaunt tatsächlich, dass selbst so ein Filmkritiker wie der Wolfgang M. Schmidt genau Cyborg mal nannte als Beispiel für einen dystopischen Film. Da dachte ich, oh krass, man hätte Mad Max nennen können, aber nein, er hat Cyborg genannt. Das fand ich ziemlich cool.
Ich sag's auch hier, wie es ist. Also ich finde, Cyborg ist für mich der bessere Film als Mad Max. Ich mag Cyborg mehr als Mad Max.
Eins oder zwei? Beide.
Oder vier.
Oder Fury Road.
Oder drei.
Also ich würde jetzt sagen zwei, weil ich die seltene Meinung besitze, dass ich Mad Max 1 besser finde als Mad Max 2. Weil der ist kantiger, der ist, aber da soll hier nicht um Mad Max gehen. Ich wollte nochmal zu der Kreuzigungsszene kommen, die für mich leider auch so ein bisschen Quatsch ist. Weil erstens möchte ich sehen, weil der Mast von dem Schiff, dieses aufgelaufene Holzschiff, was da im Sand liegt, das ist ja nicht abgebrochen. Das heißt, die haben ihn nicht auf dem Boden da festgemacht und haben ihn dann da hochgehievt, sondern die müssen ihn da oben irgendwie festgemacht haben. Und die sind irgendwie... Ja,
hat er nicht gezeigt.
Genau, und das finde ich sehr, sehr kacke und...
Ja, wie ich schon sagte, ja schön, hätte ich gern gesehen, die Kreuzigung.
Hätte ich sehr gerne gesehen, weil es halt auch logisch für mich Schwierigkeiten gibt in der Szene. Und auch ist ja schön, dass er sich da runtertritt. Wahrscheinlich jeder große Actionheld hätte in der Szene genauso gemacht. Aber das Problem ist, ach Mann, der Schwerpunkt liegt nun mal vorne. Das Kreuz wäre höchstwahrscheinlich auf die andere Seite gefallen. Was machst du denn? Dann bist du tot.
Und ja, aber das Schiff ist schief gelegen. Das heißt, das Kreuz war ein bisschen nach hinten gebogen. Möchte ich jetzt
war dahin, ich würde sogar sagen, das war eher nach vorne gebogen tatsächlich.
Okay, ja, aber also, Van Damme hat es geschafft, sich um die eigene Achse ein bisschen zu drehen beim Fall.
Achso, er hat wahrscheinlich in der Luft, als es umgefallen ist, nochmal seinen wohlbekannten Drehkick gemacht und hat nochmal ein bisschen Schmackes in die
Runde. Er hat seinen Oberkörper rotiert, das kann ich
nicht sagen. Er hat seinen knackigen Arschbacken zusammengekniffen und sich gedreht.
Genau,
oder vielleicht... Ich weiß sowieso nicht, warum er mit seinem Fuß gemacht hat, warum er nicht einfach mit seinen Arschbacken da den Stamm dazwischen und dann knack! Dann wär's gewesen.
Okay, wie wir sehen, es gibt halt so viele kleine Szenen, die wir gerne dazu gesehen hätten, die dem Film durchaus gut getan hätten, um ihn noch ein bisschen glaubhafter gemacht zu machen oder ein bisschen kraftvoller zu machen.
Runder, einfach ein bisschen runder.
Genau. Aber an sich, ja, ich möchte auch nochmal betonen, dass der Albert Pyne es trotzdem geschafft hat, obwohl man gerne als schlechten Regisseur verreist, dass er es geschafft hat, wirklich jede Szene wertig wirken zu lassen. Er hat auch mit interessanten Kameraperspektiven experimentiert. Beim Zweikampf Van Damme gegen die Schergen da an diesem Schilfstrand, da hat er die Kamera sehr, sehr tief gesetzt und da interessante Kampfdynamiken damit geschaffen. Und wie gesagt, er hat es verdammt nochmal gut verstanden, Van Damme in Szene zu setzen. Oder vielleicht war Van Damme generell jemand, der es geschafft hat, Regisseure so anzuweisen, dass sie ihn gut in Szene setzen. Ich weiß nicht, das ist bei einer für mich anders. Aber nee, also ich finde fast jede Szene mit Van Damme ist fast ein Money-Shot so in dem Film.
Generell, also ich finde ja, Albert Pyne ist für mich ja auch der Uwe Boll der dystopischen B-Movies. Weil er hat Ideen, er will was umsetzen, er schafft Einzelszenen, aber er schafft's auf Biegen und Brechen einfach nicht, diese Szenen gut ineinander zu führen und eine wirklich gute Geschichte zu erzählen. Und ich hätte gern einen Van Damme immer, der sich bei Uwe Boll danach immer nochmal ransetzt und den Schnitt macht. Ich muss auch sagen, diese Schildszene, also wir sind ja gerade auch bei negativen Sachen, deswegen fallen ja auch mehr negative Worte. Wir werden ja noch die guten Sachen auf jeden Fall mehr herausdichten. Diese Schildszene macht ja zum Beispiel auch eigentlich keinen Sinn. Also allein dieser Shot von oben, dieser Helikopter-Shot, und man sieht alle Leute aus allen Richtungen auf ihn zulaufen, wie die Velociraptoren bei Jurassic Park, was natürlich totaler Quatsch ist. Die laufen
müssen alle aus dem Gullideckel hätten sie kommen müssen.
Ne? Ja, genau. Also als wenn die sich gedacht haben, ey komm, wir laufen jetzt mal alle ein bisschen rum, damit das ein bisschen geiler aussieht, damit er ein bisschen mehr Angst kriegt, weil wir kommen von allen Seiten, Leute, los.
Na gut, ich erkläre es mir so zurecht, die haben ihn gesucht, die haben sich verteilt, die sind durch die Gegend geirrt und irgendwann haben die den entdeckt und kommen dann plötzlich aus allen Richtungen. Also also bei solchen Sachen ist mein Suspension of Disbelief gerade ist sehr hoch. Also ich kaufe Film vieles ab. Also da muss bei mir viel passieren, bis ich sage, das ist jetzt unglaubwürdig.
Nee. Also ist ja auch komplett richtig. Ich will ja auch das Bild sehen. Ich finde ja das Bild genauso geil. Und ich sag mir dann, ja, ist schon Quatsch, aber ist halt geil. So,
ist also, ja geil, genau. Also bei mir sind Sachen, die mich rausreißen, wenn in Tanz der Teufel 2 am Ende du die Unterhose von Ted Raimi siehst in dem Kostüm. Da hört's bei mir dann auf. So. Aber ansonsten ist das alles schon super. So.
Ja. Ich kann gerade noch irgendjemand danken. Ey, so, weil du meintest hier mit Anweisungen bei Van Damme. Da, wo er am Kreuz hing, das war ja auch einer, also Van Damme war ja generell bei den Dreharbeiten ein recht schwieriger Umgang. Weil
stimmt, dazu müssen wir auch noch kommen. Genau, da.
Und einer der Szene war ja unter anderem die Kreuzszene, wo ja sein Vater ans Set kommen musste, um ihm mal wieder zu sagen, ey Junge, jetzt hör mal auf hier langsam mit deinem Kindergarten-Scheiß, dreh die Szene runter. So, die Leute verlassen sich auf dich, weil das hat er angefangen damit, dass er Vincent Klein das erste Mal oben ohne gesehen hat und er sich dann eingestehen musste, oh, der Typ ist aber ein bisschen noch gerippter als Icke. Und da hat der Junge Van Damme ganz großes Problem mit dir gehabt. Also man darf nicht vergessen, der war immer noch in seinen jungen 20ern. Und, oder Mitte 20, Ende 20, auf jeden Fall.
Besonders großen Ego.
Bei Van Damme war das auf jeden Fall noch die postpubertäre Phase. Und das kulminierte ja unter anderem darin, dass er nicht mal so kurze Shots gedreht hat, wo sie noch mal kurz seinen Körper einfach, wenn er auf dem Boden liegt, abfilmt, weil er gesagt hat, nee, komm mal hier in meinen Trailer. Und da war dunkel, weil ihm seine Muskeln peinlich waren. Und Albert Pine ist reingekommen und Van Damme kam nur mit einer Taschenlampe an und hat nur auf den einen Muskel gezeigt, hier, den trainiere ich gerade noch, aber der ist in 2 Tagen fertig, aber jetzt kann ich die Szene noch nicht drehen. Und so eine Scheiße ging da ab. Und da war er noch nicht in seiner Koks-Hochphase.
Ich also sagen, Van Damme war 29.
29 schon.
Und ja, schon ein gestandener Charakter eigentlich.
Man möchte eigentlich meinen, ein erwachsener Mann.
Man möchte meinen.
Wir wissen ja, Eitelkeit, die zieht sich bis ins hohe Alter.
Natürlich. Und ich sag mal, er darf sich das auch erloben. Ich meine, der war mit 10 kleiner, schmächtiger Junge mit Brille, der verkloppt wurde und hat es geschafft, nach Amerika zu kommen und jetzt mit Akzent in Actionstar zu werden. Also ich kann das total verstehen. Ich würde mich genauso verlieren. Ich wäre noch schlimmer als er wahrscheinlich. Und jedenfalls war aber dadurch der Umgang Albert Pine nicht richtig auf den Sack und deswegen waren die Eltern von Van Damme immer zugegen, falls er mal wieder am Rad dreht. Und die
also das wusste ich tatsächlich nicht, dass die Eltern wirklich zugegen waren, aber was eigentlich ein naheliegendes ist. Ich würde auch meine Eltern einladen, ey, ich bin da am Set, wollt ihr mal sehen, wie das ist?
Er versteht sie auch super, gerade mit seiner Mutter ist er ja eins, ne? Also vielleicht, das ist auch ein Grund, warum die immer da war. Er hat die einfach gerne um sich, das ist nicht nur deswegen als Aufpasser. Aber die mussten halt öfter
kommen. Er haut immer noch Facebook-Videos raus, wo mit seiner Mutter, da ist er Livestream und dann kommen irgendwie Fans und dann macht er schnell ein Foto mit denen, aber ja, schön zu sehen, dass das so ein Familienmensch ist. Das ist auf jeden Fall süß anzuschauen, ja. Aber wo wir bei Van Damme am Set sind, es gibt ja noch eine kleine, ein Schatten, der die Produktion nochmal überwirft. Es gibt ja auch, der Film hat ja einen Gerichtsprozess nach sich gezogen.
Wie schon Karate-Tiger?
Stimmt, da war auch schon was. Er hat ja einen seiner, Co-Stars oder einer seiner Mitdarsteller. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen. Es war der
Jackson der, Rock Pinky.
Der, genau. Ist einer der Feinde, gegen den er am Ende gekämpft hat. Und offenbar soll es so gewesen sein, dass Van Damme irgendwie er nicht richtig stand oder Van Damme nicht richtig stand. Und er hat dann einen Tritt gegen das Auge getreten, ins Gesicht. Er hat dann irgendwie das Auge ganz dumm erwischt. Und das hatte dann auch physische Folgen für den Mann. Also der ist tatsächlich dann erblindet an dem einen Auge und dann wurde Van Damme eben verklagt. Und er hat dann, das lief dann so, dass auch Van Damme im Gerichtssaal plötzlich irgendwie Kicks vollführt hat, um irgendwas zu demonstrieren. Und am Ende hat er aber nicht gewonnen. Er musste tatsächlich irgendwie die 485.000 oder sowas berappen. Ja, genau. Quasi die kompletten Produktionskosten des Filmes mussten.
Ja, aber richtig. Ja. Also ist natürlich eine Frage, wo man jetzt hin und her diskutieren könnte, inwiefern der Film in Bezug auf solche Verletzungen versichert war.
Muss gerade sagen, ja.
Ist halt auch ein Ding der Versicherung, die halt, und da muss Van Damme oder die Versicherung muss klarstellen, inwiefern ist sowas versichert, kann er vorweisen, dass sein Stil halt gut genug ist, dass sowas abgesichert ist, dass sowas nicht passieren kann. Kann immer passieren, aber dass es größtenteils abgedeckt ist, dass diese Chance da kommt. Ja, und wenn sie das nicht gemacht haben, wovon ich mal aussehe bei so einer Produktion, und er sagt von sich, er ist der Über-Karate-Meister, hat eigentlich schon so ein Ding an der Hacken gehabt aus Karate-Tiger, wo glaube ich die Rippe war oder auch gegen Kopf oder irgendwie was war da. Dann sage ich halt, ja gut, dann hat da irgendjemand die falschen Verträge abgeschlossen. Van Damme hat Scheiße gebaut, weil sein Stil einfach dreckig ist, was ja jeder sagt, der mit ihm mal zu tun hatte. Auch ein Chuck Norris sagt halt, sein Stil ist extrem unsauber. Dann passiert so eine Scheiße leider.
Ich wollte gerade sagen, da gibt's diesen berühmten Auftritt von Steven Seagal bei der Arsenio Hall Show in Anfang der 90er Jahre. Oh, ja. Und da wurde ja gefragt, was er von Van Damme hält. Und Seagal, völlig arrogant eigentlich, oh well, I really doubt that he's a real champion.
Also nee. Erst hat er einfach nichts gesagt, er hat einfach nicht darauf reagiert, er hat geschwiegen. Ja. So von wegen, wenn du nichts Gutes über jemanden erzählen kannst, dann sagst du lieber gar nichts.
Ja, aber da wollte ich nicht hinausgehen. Ich wollte auch darauf hinaus, dass vielleicht Seagal, ohne ihn jetzt in Schutz zu nehmen, vielleicht von diesen beiden Vorkommnissen wusste und allein schon deswegen sagen kann, ich frage mich, ob dieser Typ in meiner Branche was zu suchen hat.
Ja. Die spielen ja auch nicht in derselben Branche, muss ich sagen. Also zwar im Film, aber bei Seagal, so wenig ich den mag, wäre wahrscheinlich von all diesen Action-Darstellern, also in der Blüte seiner Zeit, hätte ich dem am ehesten geglaubt, dass der Leute so vermöbeln kann.
Hätte ich früher auch geglaubt, aber mittlerweile.
Ja, mittlerweile ist es Sergei, mittlerweile ist der Mann 70 Jahre alt und
mittlerweile über ihn als damals gedacht. Also Seagal kann jetzt auch keine Kampfrekorde vorzeigen. Ich meine, es ist Aikido. Bei dem ist ja auch so, dass gesagt wird, dass er auch angeblich irgendwie, ähnlich wie bei Frank Dux, dass er irgendwie beim CIA war und irgendwie.
Ja, das ist Seagal hat einfach seine Karriere immer, seine Biografie immer angepasst, dem derzeitigen Vibe.
Aber er hatte Schulen aufgemacht und um Schulen aufzumachen, musst du schon Sachen vorweisen können. Da musst du Kampferfahrung vorweisen können und du kannst ja nicht einfach eine Kampfschule aufmachen. Und also
nee, ich Moment möchte mal, sagen, eine Schule auf, ich habe vollsten Respekt, ich habe immer Respekt davor, wenn Leute es schaffen, in ein fremdes Land zu gehen und dort ein Leben sich aufzubauen, sich selbstständig zu machen, die Sprache zu lernen, das finde ich absolut beeindruckend. Gut, bei speziell Aikido, denke ich mir, du musst keine Kampferfahrung haben, du musst halt Aikido gut beherrschen, aber ein Aikido-Meister höchsten Grades ist halt trotzdem kein Kämpfer.
Das ist das Ding. Ich ruf den Seagal gleich mal an und sag ihm, dass du sagst, dass er eine Muschi ist.
dann würde er mich mit seiner Powerplauze weghauen.
Er würde die einfach auffressen.
Haben wir jetzt noch was zu dem Cyborg?
Wir hatten jetzt negative Sachen gesagt, aber da kommt ja noch die ganze positive Breitseite. Ja.
Ich hätte mich noch kurz gefragt, was man eigentlich mit den, wie man eigentlich Spider-Man hätte drehen wollen mit den Sets, die man da hatte.
Das verstehe ich auch nicht. Mich unverständlich. Unverständlich.
Also ich möchte auch sagen, dass die Produktion für He-Man 2 auf jeden Fall weit krasser vorangeschritten war und Spider-Man, da weiß ich auch bloß, dass sie da, wie gesagt, diese Röhre gebaut haben, damit er da drin rumkrabbelt, aber der wäre auch sehr urban inszeniert worden. Also sehr viel in Kanalisationen, sehr viel in Häuserschluchten, also sehr wenig in einem großen Stadtbild, wo er wirklich rumschwingt. Also
das wäre dann wahrscheinlich Spider-Man versus Turtles geworden hier.
Tatsächlich wäre er, weil der Bösewicht sollte ja auch der Lizard werden, macht ja dann auch Sinn. Der hätte irgendeine komische Maske bekommen. Also man darf jetzt, ich meine, der hätte 2 Millionen Budget, man darf jetzt nicht denken, das wäre ein großer Kinofilm, das wäre nicht mal in He-Man-Sphären gelandet, wie der erste Teil. Das wäre ein billig, runtergekurbeltes Billig-Ding geworden, ich glaube nicht, dass das was geworden wäre. Comic-Verfilmungen waren ja auch damals der letzte Rotz.
Ja, klar.
Ja. Erst seit du hast ganz spezielle Sachen. Warte mal, gab es nicht sogar eine gute Comic-Verfilmung? Nein. Halt, die halt nicht so.
Howard? Von wann ist Howard?
Howard, die Ente.
Ey, nichts gegen Howard. Howard ist einfach großartig. Produziert von George Lucas.
Turtles 1, meine Freunde.
Turtles 2, liebe Freunde.
Natürlich. Das Geheimnis ist uns, klar.
Indiana Jones ist für mich gewissermaßen auch eine Comic-Verfilmung.
Wie ging das nochmal? Hier der Ninja-Song, go Ninja, go Ninja, go, go Ninja, go Ninja, go. Geil.
So, jetzt darfst du nochmal richtig, Tom, nochmal richtig schön abfeiern. Ja. Jetzt mal Cyborg kurz ins 4-5 Sätze zusammengefasst.
Warte mal, sind wir jetzt schon fertig mit Cyborg?
Ja,
was ist denn hier los?
Okay, dann mach 20 Sätze draus. Keine Ahnung, ich meine, wir haben jetzt alles gesagt, aber wenn du es noch was
hast, ich dachte, weil du gesagt hattest, jetzt die negativen Sachen, kommen jetzt erstmal so die negativen und danach hauen wir aber die Breitseite raus, um positive aus dem Ganzen rauszugehen. Also jetzt erstmal angefangen. Allein der erste Auftritt von Van Damme. Man sieht ihn nicht, der Typ mit der Motorradmaske kommt, es kommt einfach nur ein horizontaler Tritt nach vorne, einfach nur tsch.
Das erste, was Van Damme sieht, ist der Fuß.
Es gibt einfach nur ein geiles Geräusch. Ich liebe diese Geräusch.
Ich finde es ja geil, wie Van Damme eingeschüttet wurde von diesem Gerümpel und dann plötzlich aus dem Nichts, aus der Stockstarre plötzlich die Faust raushaut. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das
so geil. Wie Shredder, wobei wir ja bei Turtles sind. Shredder. Großartig, denn natürlich der ganze Anfang bietet einige Leute, man darf wohl nicht vergessen, das hatte ich vergessen, auch vielleicht hatte ich es auch damals auf DVD-Video nicht so ganz gesehen, wie brutal die ersten Bilder in den ersten 10, 20 Minuten sind. Ich meine, die Szene wird eingeführt am Anfang mit diesem Kamerashot, die dann so runtergeht und die das Stadtbild, dieses Kaputte so zeigt, wo die flüchten. Und man sieht da nackte Frauen, man sieht auch alle Geschlechtsmerkmale, die da gekreuzigt und scheinbar gefoltert aufgereiht sind. Ja. Und die kommen dann so in Zeitlupe, der eine muskulöse, der andere, der in Zeitlupe sein Stock so schwingt. Und du denkst einfach, Alter, was für eine krasse Welt. Und dieser Stop-Animation-Effekt mit dem Cyborg ist, der ist heute noch mega geil. Ja, wenn du siehst, wie im Hinterkopf sich die kleinen Teile bewegen. Super geil. Natürlich sind ihre Augen, dieser Make-up-Kopf, der da benutzt wird, der hat viel zu große Augen, der sieht nicht aus wie die Darstellerin. Interessiert aber auch einen Scheiß. Und dann geht's ja weiter. Und ganz, ganz schlimm, finde ich heute noch sehr schlimm. Ich kann mir immer Szenen schwer angucken, wo du weißt, das ist quasi reale Gewalt und du wüsstest, du könntest jetzt gegen diese Menschen auch nichts ausrichten und du musst sehen, wie deine Lieben halt sterben und du kannst nichts machen. Mhm. Und dieser Auftritt von den Fleischpiraten, wo sie dieses Küstendorf überfallen. Alter Vater. Also du siehst da Köpfe rumliegen, du siehst da Innereien im Hintergrund rumliegen. Das ist richtig eklig. Er schnappt sich das frisch verheiratete Paar, schlitzt ihr die Kehle auf. Du siehst, wie da Töchter noch sind und er will sich ansatzweise wehren und der lässt ihn den Mund aufreißen, damit er da mit dem Stock reinhämmert und du siehst die Hochzeitstorte verbrennen. Also,
Alter, Vater. Was ich übrigens aber auch ein bisschen insofern schwach fand, weil ich finde, er hat irgendwie null irgendwie Kraft da reingedrückt. Also es wirkte so ein bisschen läppisch, wie er den Stock so ein bisschen nach vorne gedrückt hat. Ich meine, da hätte alles möglich sein können. Sandsack, da hätte man volle Pulle, hätte man zeigen können, wie er dagegen drückt. Da hat man so ein bisschen draufgestupst.
Ich dachte, anstatt ihn aufspießen zu wollen, will er wirklich so in den Mund und einfach richtig lange nachdrücken. So hab ich das aufgefasst. Also, also das, was ich einfach noch ekliger finde, im Sinne von, er genießt jetzt richtig langsam, diesen frisch Vermählten da umzunieten.
Ich dachte einfach, die hatten nicht genug Zeit, um für das, weißt du, wie lange waren eigentlich die Drehtage? Wie viele Tage hatten sie Zeit?
Knapp einen Monat hatten sie, glaube ich, gedreht. 8 Tage oder sowas.
Also nicht so ein 12-Tage-Werk oder sowas.
Ich hätte jetzt irgendwie halt die Zahl 17 im Kopf, aber
hast du da schon gar keine Zeit, um wirklich jede Szene nochmals richtig zu schauen, dann können wir es besser machen. Dann muss einfach gemacht werden und fertig, oder?
Ja, aber also dieses, also, die ist auch so abseits von allen anderen Szenen, finde ich die so mega brutal. Und als die ja dann auch, die gehen ja dann auch zu diesem Schiff hin und dann siehst du ja links und rechts, du siehst so viel Leichen und Blut und das hatte ich, glaube ich, auf jeden Fall zu VHS-Zeiten nicht so im Kopf, dass da so viel ekliges Zeug rumliegt und das so eklig ist.
Und schon ganz am Anfang, da hängt dann diese Frau an einem Kreuz drauf. Also wird richtig krass das Elend und die Ruinen wirklich eindrucksvoll zur Schau gestellt. Ja.
Komplett. Und dann auch natürlich Deborah Richter haben wir noch nicht benannt. Dieser der Sidekick. Ja. In die fällt mir jetzt das auf. In die hatte ich mich auch damals so ein bisschen verknallt. Ich war in der Pubertät, Leute. Ich habe mich in alle verknallt.
Hast du Brüste gesehen,
war, ja, ich habe Brüste. Nee, bei ihr war tatsächlich das Outfit und ich fand ihren Hintern immer sehr schön. Und die ist aber auch ziemlich cool, weil die Naivität so ein bisschen zeigt und die ganze Prügelei in der alten Schlachtfabrik da, also wurde in der alten Schlachtfabrik, glaube ich, gedreht, wo er natürlich, ihr hörtet vorher schon, dass da Leute im Wald sind, ganz klar. Und allein diese Szene, wo die sie verprügeln wollen und die Leiche da so runterknallt von oben und du siehst den Kamerashot von oben, wo sie so ausrasselt, du Schwein, ballert ihm voll eine rein. Das ist doch geil, Leute, wie die Kette dieser einfach nur die Kette, ne? Die so ganz langsam an den Stein, während sie nach hinten läuft und einfach nur Angst hat. Das sind so 2, 3 Atmosphäre-Bonbons. Alter, ist doch geil. Ist doch einfach nur geil. Also, jetzt können doch nicht die Einzigen kommen. Euch fällt doch noch was ein, was geil an dem Film ist. Leute, ich kann doch hier nicht
alles einstellen. Ich kann gerne mal noch was bringen. Und zwar, und das ist sehr gähnlich gemacht, da finde ich ja was schon tragisch. Die Art und Weise, wie Ralf Möller abtritt.
Ja.
Ich kann mich an den tatsächlich gar nicht erinnern. Ralf Möller.
Spagat?
Ja, die Szene natürlich, die wollte ich jetzt gerade eben bringen, bis du sie gemacht hast. Aber ich wusste nicht, dass das Ralf Möller war, der den da...
Ja, das war doch Ralf Möller, oder?
Den er da abgemuxt hat. Der nur ein, zwei Sätze hat, damit er seine Green Card bekommt in Amerika. Der hätte eigentlich gar keinen Text. Die haben sie nur ein, zwei Sätze gegeben, damit er die Green Card bekommt.
Ach, ja, das war schon geil gefilmt. Das war auch einer der Spagate von Van Damme, die ich wirklich gefeiert habe, weil es einfach Das hätten Seagal nicht gemacht. Das hätten Norris nicht gemacht. Das macht nur das,
ja,
macht
das, nur der Van Damme. Das ist vor allem aber auch kein selbstverkehrter Spagat. Das ist kein Spagat zum Zeigen, weil es so geil ist. Es gibt in anderen Filmen ist er völlig unnötig gewesen, aber hier ist tatsächlich die Notlage so, dass er Glück hat, den Spagat zu beherrschen, um tatsächlich aus dieser Position heraus diesen Predator-Angriff zu starten. Insofern vielleicht einer der besten, eindrucksvollsten Spagat, die überhaupt jemals auf Celluloid gebannt wurden.
Aber auch wieder eine Szene, die geil aussieht, aber unter Logiklosigkeit krankt, ne? Weil erstmal hätte er ihn von weit schon gesehen. Zweitens, wo...
Es war dunkel.
Ach so.
Da war noch eine weitere Sergio Leone Anleihe im Film, die ich auch großartig fand. Und zwar Stacheldraht, kleines Mädchen. Und da müssen wir drüber reden. Das ist für mich ganz klar Once Upon a Time in the West.
Ja, komplett.
Das war eine ganz klare Anspielung da dran. Ja. Es war ein bisschen anders umgesetzt, aber das muss daher kopiert worden sein und auf Cyborg umgemünzt. Das ist
für mich ja. Spiel mir das Lied vom Tod.
Genau.
Könnte ich auch mal wieder
ganz
schauen.
Ganz klar, da lasse ich ohne Strand rütteln. Ich kannte das als Kind nicht, deswegen war das für mich so eine typische Cyborg-Szene, wo ich dachte, was für eine eklige, sadistische Idee. Und
der gute Raimi hat für Schneller als der Tod quasi nochmals gemacht.
Ah, okay, den habe ich noch nicht gesehen.
Du hast Schnell aus der Tod nicht gesehen mit Sharon Stone.
Ich bin kein Western-Fan.
Das ist kein typischer Western, wir sind ein Turnierfilm.
Ich bin Sam Raimi-Fan, aber ich habe den auch als Lücke bei mir rumliegen.
Also das ist einer der Filme, da muss ich euch beiden sagen, Freunde der Sonne, holen schnell.
Aber auch Sharon Stone ist so...
Oh. Nein, lieber Tom, das ist... Du bist ein Filmexperte, du outest dich gerade, dass du ein Filmexperte bist, aber du hast tatsächlich eine Lücke und ich freue mich, dass ich die nicht mehr habe. Schneller als der Tod, The Quick and the Death, ist ein riesiger Film, der in einem Dorf spielt, im Wilden Westen, ja. Da findet aber ein Turnier statt.
Und der ja, ist ja Sam Raimi, damit hast du mich ja eh schon.
Bitte schau dir das Teil an, die Szene kommt quasi nochmals mit Pistolen quasi, mit Revolvern.
Cool. Ja, aber ja, ich würde mir angucken. Wie gesagt, Sam Raimi hat bisher, glaube ich, noch nicht einen schlechten Film gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Und, ne. Ja, deswegen, ja, die Szene, also falls jetzt echt einer den Film noch nicht kennt, eine Familie wird an so einen Stacheldraht gehangen und das kleine Mädchen musstet mit den Händen halten, sonst fällt die Familie in den Brunnen, natürlich ist ein kleines Mädchen, die kann es nicht halten und der Stacheldraht geht in Zeitlupe durch die Hände des kleinen Mädchens, was in der Slinger-Version ja auch nochmal ein bisschen länger ist. Ist schon eklig. Ein Fakt, den ich nie verstanden habe, ist, warum die Kleine später in der Truppe von Fender landet.
Ja, das ist auch für mich so ein Ding, das ist für mich nicht, da sieht man, dass das Drehbuch an einem Wochenende geschrieben wurde. Also ja, ja. Auch ja. Keine Ahnung.
Wie heißt sie nochmal?
Meister Geier.
Weil, ja, ihr habt diese geile Szene, die ich in der Synchro so geil finde, wo sie eben Van Damme am Kreuz noch so lange beobachtet und dann läuft sie an Fender vorbei und dann sagt er in der deutschen Synchro so geil, was ist los mit dir? Das finde ich so geil.
War das Haley?
Haley! Ja. Haley, was ist los mit dir? Super geil.
Im Motor ist das auch nicht verkehrt.
Darf ich kurz was in die Runde fragen? Es wurde jetzt mal schön nicht erwähnt, aber das Finale ist schon ein bisschen drüber, oder?
Ja, klar.
Da geht es ja nur um...
Das ist ein reines Aufbäuschen von zwei wilden Tieren, die sich gegenseitig irgendwie das Fell aufsträuben und
ja, zeigen, wie zwei Strauße oder zwei Pfauen, die ihre Federn so zeigen. So.
Im Sinne von, das ist jetzt einfach drüber und comichaft.
Komplett.
Und das ist nicht, wer einen richtigen, ernsthaften Actionfilm erwartet, der wird hier denken, das ist hier.
Das ist ja auch so, allein wie es inszeniert ist ja geil. Erstmal hast du diese blauen Leuchten, es liegt kein Filter drüber, sondern also es ist scheinbar wirklich blaue Leuchten, die drüber liegen. Auf einmal regnet es, wie aus Cannes, Van Damme ist oben ohne, die Gegner sind dezimiert und er kommt, allein das da Dritte, die, wo Van Damme in dem kaputten Auto sitzt und Fan da mit seinen angewinkelten Armen da im Robotermodus ist, und er tritt durch die Scheibe ihm leicht in den Bauch und die Szene ist inszeniert mit so einem Double Cut, so pa, pa, pa und die durch und du denkst, ey, der hat ihn gerade einfach nur in den Bauch getreten, jetzt machen wir kein Shakespeare daraus. Aber es ist großartig und dann wie oft er dieses Arschloch, es ist, oh, das ist so, Fender muss auf jeden Fall noch tätowiert werden, auf jeden Fall.
Oh Gott, damit reißt
man die Beine
reihenweise auf.
Denn auch am Haken, ich meine, er haut ihn dann zum Schluss an den Haken und allein wie diese Timbre der Stimme so langsam nachlässt.
Oh. Mich würde mal interessieren, ob tatsächlich der Albert Pyne eine so riesengroße Regenmaschine auftreiben konnte für diese Szene.
Die ist tatsächlich ziemlich krass.
Die ist krass. Aber zum anderen, dieser Endkampf an sich, ich meine, auf einem bestimmten Level, wie ihr ihn gerade nanntet, kann man sich drüber lustig machen, weil es einfach so unfreiwillig komisch ist. Es ist so drüber, so ein Aufbäumen von zwei Alpha-Tieren, die sich einfach nur gegenseitig anschreien. Das ist auf der Ebene lustig. Aber als Action-Fan kommt man hier meines Erachtens irgendwie sehr kurz, weil letzten Endes, der Film präsentiert eigentlich das, was eigentlich schon immer ein Problem bei Van Damme-Kampfszenen war, nämlich, dass du eigentlich nie eine ernsthafte Choreografie hast, sondern wirklich das vereinzelte Austeilen von Tritten und das war's. Also auch hier finde ich.
Er kann es einfach nicht, das ist der Punkt. Er kann es nicht so gut.
Ja. Auch da würde ich sagen.
Tritte kann er.
Da würde ich sagen, da sind mir tatsächlich sogar Segal-Kämpfe lieber, weil da könnte man eher von einer Choreografie sprechen. Aber hier ist es einfach nur so, hier und da ein Tritt, Schnitt. Und wie gesagt, jeder Tritt an sich, wenn du da ein Freeze-Frame machst, ist es ein geiler Poster-Shot. Aber als Kampfverlauf ist das irgendwie ziemlich Banane.
Na, also der Pyne hat ja gesagt, es gibt ja einen Audiokommentar zu Slinger von Pyne, wo er sehr, sehr offen über die ganzen Dreharbeiten und Ideen und so redet. Und er hat ja auch gesagt, dass Van Damme zu dem Zeitpunkt das große Problem hatte, dass bei jedem Shot, und er sagt wirklich explizit, bei jedem Shot, er überlegt hat, wie wirkt er gerade im Bild. Und Van Damme hat immer gesagt zu der Zeit, er will, dass jeder Shot quasi wie ein Money-Shot ist und der Charakter ist erstmal beiläufig. Deswegen posiert er auch so viel. Er posiert ja anstatt zu Schauspielern. Und deswegen ist auch der Endkampf, ich meine, der wirkt wie, ich weiß nicht, ob ihr die Zeichentricks seht, der wirkt ja wie Extreme Dinosaurs nur mit Menschen.
Oh je.
In der Kinderversion. In der Brutalversion,
meine ich. Extreme
Dinosaurs. Ey, Dinos mit Muskeln und Kanonen. Ich mach mich.
Jetzt was Besseres. Und was anderes ist halt dieser Film dann auch nicht. Und dass er am Ende, er hätte ja gerne noch ein paar Shots gedreht am Ende. Und das war ja dann auch die Phase, wo Van Damme gesagt hat, nee, der Vincent Klein, der sieht viel krasser aus als ich und das will er nicht, das ist ihm peinlich und so. Etwas schwer, die Schlussszene zu drehen, weil da ganz viele auch Trefferszenen und so kommen sollten. Und er ist nicht aus seinem Trailer gekommen, nicht mal für ein paar Sekunden, um zu sagen, okay, du musst hier nochmal im Matsch liegen und so. Er sagt, nee, meine Rückenmuskulatur sieht gerade nicht gut genug aus und so eine Geschichte.
Genau. Man kann sich doch einölen lassen und dann, oder nass machen.
Ja, man muss aber allerdings auch sagen, da kommt so ein Vincent Klein und du weißt, der Typ, also, wenn ich denken würde, okay, der ist Surfer, das würde mir jetzt sagen, okay, der wird wahrscheinlich einen guten Buddy an sich haben, aber du erwartest ja auch nicht, dass denn da einer kommt, der einen Kopf größer ist als du ist und trotzdem weitaus definierter aussieht als du. Also, muss man das sagen.
Aber ich habe das nie verstanden, dass diese Darsteller da so Probleme haben und einer noch einen leicht krasseren Körper hat.
Ja, das Körperkult, ne?
Wir haben ja schon mal drüber geredet bei Dark Angel. Ich meinte mal gelesen zu haben, dass auch Matthias Hüß und Dolph Lundgren, da war auch nicht so gut.
Da weil Dolph Lundgren auch gesagt hat, der ist größer und ist stämmiger als er. Dolph Lundgren hat Probleme mit Hüße gehabt. Aus denselben Gründen.
Mich immer unklar, warum. Du bist doch der Star deines Films, so scheißegal. Der Böse muss ja sogar größer sein, damit dein Sieg noch wichtiger ist.
Aber vor allem, der Lundgren ist für mich eigentlich zu. Ich habe den als deutlich intelligenter eingeschult, als dass er sich wegen solchen komischen Allüren.
Er war auch jünger, ne? Vielleicht, man weiß es nicht. Neu im Business und so. Vielleicht hat er hat ja auch Angst gehabt, dass er jetzt mit Hüß einen neuen Action.
Aber vielleicht ist es auch so ein Wettkampf, der daherkommt, wenn alle aus dem Bodybuilding kommen, ich meine, da guckt man auch neidisch auf den Erfolg des anderen, weil man sich ja genau
wegen sowas misst. Ist halt Konkurrenz, ne? Ist halt Konkurrenz, ja.
Aber kann man dann nicht einfach sagen, geil, als ich so einen krass starken Opponent habe, so einen krass starken Gegner, wenn ich als schmächtiger Tarzan den jetzt umhaue, dann bin ich doch der Riesenheld, oder nicht?
Du, ich glaube, wir haben da einen anderen Blick drauf. Also man ist auch immer, glaube ich, ein Ding, in welchem Stadium der Karriere man gerade steckt vielleicht. Ja. Wenn du Angst hast, du willst deine Karriere andrehen und jetzt holen dir einen Typen, der noch kräftiger ist, der dir vielleicht die Show stehlt.
Vor allem, das sind noch die Sachen, die wir nachvollziehen können, wenn die sich drum streiten, wer den geilen Bizeps hat. Aber ich wette, was wir nicht wissen, ist, wenn die sich noch drüber streiten, wer die geileren Wadenstruktur hat oder sowas. Das
interessiert
ja noch weniger.
Ja, da gibt's aber sehr schöne Sachen auch von Uwe Boll, so was Leute und Kamera. Ja, Ray Liotta ist ein ganz geiles Thema.
Ja, apropos, kennst du die Geschichte Van Damme und Uwe Boll? Da wäre auch mal fast ein Film zustande gekommen, ne?
Ah, ja. Ach du Scheiße.
Ja, zumindest hat mal Uwe Boll in einem Interview gesagt, dass er damals irgendwie Van Damme für einen Film gewinnen wollte. Und der Van Damme war damals irgendwie, da war Uwe Boll noch relativ frisch in den USA. Und Van Damme soll mal gesagt haben, hey, this crazy German guy, I like him, bla bla bla. Aber mehr ist nicht
das Wort. Ich glaube nicht, dass er ihn mag so. Ich glaube, Van Damme und Boll, die würden sich auf den Tod nicht verstehen.
Nee, ich weiß nur, der Uwe Boll hat mal in einem Interview eine Geschichte erwähnt, wo im Raum stand, dass er eventuell mit Van Damme arbeiten würde. Aber mehr als ein Tischgespräch ist nicht draus geworden.
Aber der Audiokommentar wäre großartig gewesen.
Oh ja, oh. Krass. Ansonsten, ich überlege gerade noch Cyborg, was noch geil war. Wir haben schon fast alle durch, ne?
Was war noch geil?
Der haben wir noch? Ja, kommt ja.
Ich überlege immer genau, ob diese Kreuzigungsszene ein bisschen an Conan der Barbar angelehnt war. Da gab es ja auch eine ähnliche.
Ob da bisschen... zu wenig gesehen, halt, glaube ich, ein oder zweimal nur gesehen gehabt.
Ja. Also ich fand auch schön die Szene, wo Van Damme so ein bisschen dem kleinen Jungs einen Ball zurückholt und dem Bully den Ball in die Fresse schlägt. Also das war auch so richtig schön Van Damme-Style, so ein kurzer, harter Schlag. Puh!
Man sieht ja auch da diese ganze Szene, wo er da in diesem Dorf ist, da merkt man richtig, die wurde dazu genutzt oder ist vielleicht eine von vielen, wo sie ein bisschen Charakter reinbringen wollten, weil er hat ja auch diesen alten Kumpel, der jetzt seine Bar besitzt, der ihm sagt, ja, hast du nicht deinen Traum gefunden mit deiner Familie und so, also es ist das einzige Gespräch in dem Film, welches nicht gezwungen wirkt und trotzdem Charakter bietet, also klar, du hast ja diese Gespräche mit der, wie heißt denn die Deborah Richter in dem Film eigentlich? Ist mir auch real. Die quatschen da so ein bisschen hin und her, aber das wirkt alles so gezwungen und irgendwie so. Und auch diese Titten-Szene da mit ihr, die finde ich auch alle so, ja, komm, ey, das hätte jetzt ohne sein müssen. Aber, ja.
Es ist auch die einzige Szene, die sich ein bisschen das Worldbuilding betreibt, weil sie eben zeigt, schau, hier gibt's noch so eine kleine autonome Kommune, die versuchen zu überleben und dort wird ja eben diese eine Szene gezeigt, was die Seuche für Auswüchse hat. Wie gesagt, das hätte alles breiter ausgetreten werden können, um einen noch sehr viel epischeren, stärkeren Film zu machen. So war's halt gut. Der Film wurde halt nämlich sehr schnell runtergeschrieben und runtergekurbelt. War nicht drin, aber ich sehe halt eben in dem, was sie an Sets und Musik da hatten, das Potenzial, dass daraus eine große Franchise hätte entstehen können. Vor allem auch durch die Musik und durch diese Odyssee, die sie vollführen, habe ich mich sehr stark an so Japano-RPGs zurückerinnert gefühlt. Komplett. Und deswegen habe ich mich doch ein bisschen heimisch gefühlt und wie gesagt, es hätte das Potenzial zu was Epischen oder vielleicht sogar eine Serie gehabt, keine Ahnung.
Tatsächlich sehe ich das auch so, da, und da sieht man auch den Ursprung in He-Man und Spider-Man. Ich finde, hätte der nicht so eine Gewaltschraube gehabt, was ich natürlich begrüße, dann hätte man aus dem Ding wunderbar Actionfiguren machen können. Mhm. Weil du hast ja so viele in dem Team, die alle anders ausschauen. Du hättest geile Namen gehabt. Du hättest in dieser Welt, hättest du irgendwelche Fantasiewaffen und Fahrzeuge reinbringen können. Ich meine, Comic gibt's ja. Gibt ja, ich glaube, 3 Comics davon. Die kamen zeitgleich raus. Die sind ziemlich vergriffen, haben einen mega beschissenen Zeichenstil. Aber Comics gibt's. Und ich meine, Fortsetzung gibt's ja auch. Zu der können wir ja dann nochmal kurz kommen. Aber wir wollten ja auch nochmal kurz zu den verschiedensten Slinger-Versionen kommen, die dann auch noch rauskamen. Ja,
hast du noch irgendwas auf, was es da gibt?
Ja, also das Problem war ja, dass ab 88 schon, nicht 88, doch 88 kommt hin, ne? Wann kam? Nee, 89 kam der raus. Auf jeden Fall, dass Pine schon sehr, sehr schnell seine eigene Version vermarktet hat. Du konntest damals ihn anschreiben, noch richtig privat. Er hat seine E-Mail rausgegeben, hat mir gesagt, hier, du, pass auf, schreib mich an, dann rip ich dir meine Version auf VHS, die schicke ich dir zu, mit einem Autogramm drauf. Das hat damals alle $30 gekostet.
Wie geil.
Und das war der Misery Cut. Der Misery Cut, den kannst du dir so vorstellen, dass der im Grunde ist wie diese Slinger-Version, die jetzt veröffentlicht wurde. Mhm. Nur, dass die Qualität komplett gleichbleibend von der Bildqualität schlecht ist. Das heißt, du hast diese ganzen Transfers in dieses Hopping in der Qualität alle paar Sekunden hast du nicht. Dadurch ist der schon eher guckbar. Auch heute, der ist beim Mediabook auf jeden Fall ist der beim Slinger Mediabook. Und da hast du dann eben trotzdem diese Metal-Musik, die quatschen die ganze Zeit über Satan und Ach, das ist alles komischer Scheiß. Du hast aber auch sehr viel Szenen, die rausgenommen wurde. Zum Beispiel der komplette Überfall auf diese Küstenstädtchen, was so brutal war, ist da nicht mit drinne in der Misery. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich zwischen den Versionen nicht unterscheide. Ich glaube, ja. Deswegen geht die auch bloß eine Stunde 22.
Ja, das ist ja die exakte Länge von dem Normalfilm. 82 Minuten.
Oh, tatsächlich? Oder
83 Minuten hier. Und kurz eingehakt, ich weiß auch, in einer von diesen Fassungen hat man auch die Motivation oder die Story insofern gerne, dass es nicht darum geht, einen Impfstoff von A nach B zu bringen, sondern dass es darum geht, die Elektrizität wiederherzustellen.
Genau, das ist die Version. Ja. Da geht es um kein Virus, sondern wir wollen die Elektrizität wiederherstellen, damit die Stadt aufgebaut werden kann. Das Geilste ist auch der Spruch, wie sie sagt, ja, wir haben Mittel und Wege gefunden, die Elektrizität wiederherzustellen. Like, hä? Okay, ja, Kraftwerk, Gleichstrom, Wechselstrom, das war vorher schon bekannt. Ihr braucht nur die Mittel, das zu bauen und die Leute. Aber gut,
da fängt das Feuer entdeckt. Schon,
genau so ähnlich. Wir haben das Rad erfunden, liebe Leute. und dann gibt's, genau, das ist halt diese Slinger, die Misery-Version. Und ist im Grunde diese Slinger-Version, die dann überarbeitet wurde, ist im Grunde dieselbe, nur dass zwischendurch die Qualität auch mal gut ist, was im Rückkehrschluss aber eigentlich scheiße ist, weil dauernd zwischen gut und schlecht hin und her wechselt. Das ist die Version, die du denn gesehen hast. Mhm. Und zwischendurch gab es noch eine dritte Version, die namenlos ist. Die müsste um 2006 entstanden sein oder irgendwie so. Da hat Pine noch eine Version entdeckt bei sich irgendwie. Die hat ja auch der Krekel abgekauft. Und da muss ich noch mal gucken, ob das auch hier dabei ist. Die habe ich mir noch nicht angeguckt. Da sind ein paar Schnittbilder andere. Und da siehst du zum Beispiel, wo man mutmaßt, dass die Szene aus einem anderen Film einfach reingeschnitten ist, wo er am Anfang dem Slinger den Kopf abschneidet. Du siehst ja bloß, wie er dem Cyborg, sonst endest du wie er. Und dann hält er ja den Kopf so hoch und dann siehst du quasi, okay, der hat den Kopf anscheinend abgeschnitten. Und in der Version siehst du dann halt für ein paar Frames wirklich, wo er den abgeschnitten hat. Und du siehst die Szene, wie die Leiche ohne Kopf da liegt. Und in einer anderen Szene, siehst du noch den abgeschnittenen Arm ziemlich länger. Da zieht er irgendeine Leiche, also Van Damme zieht irgendeine Leiche, und dann siehst du, wie der abgeschnittene Arm da noch rumhantiert. Aber diese Version ist dann eigentlich ziemlich scheißegal, weil außer die Dinger ist da nicht groß anders. Mhm. Aber ist alles, im Grunde alles scheiße. Also, die Slinger-Version, ich find's tatsächlich interessant, wie manchmal der Score mit diesem reinen Metal-Score, wenn du dennoch weißt, die sind alle Fan da, weißt du, und so. Und
den hätte ich gerne. Aber war das was eigenes komponiertes oder waren das bekannte Bands, die da,
wo man. Ich glaube, das ist eigenkomponiert, das wirkt sehr nach Komposition. Okay. Ist tatsächlich, wenn du weißt und noch, was er vorhatte. Dann merkst du das irgendwo da drin, das ist, was er vorhatte, aber das nicht möglich war und so. Aber dafür Geld auszugeben, so reich sind wir alle nicht.
Ja. Wollen wir mal in ein Fazit gehen, Freunde? Kann der Tom das überhaupt?
Ich habe das Gefühl, der Tom hat sich gerade warm gesprochen und legt es richtig los.
Also, dann kommen wir jetzt mal richtig zu Side. Das waren jetzt einfach die Side Facts.
Das war das Vorwort.
Ja, genau. Danach können wir ja noch kurz ich habe nur den zweiten Teil gesehen, zu dem kann ich danach kommen. Aber der erste ist für mich ein Film, der weit unterschätzt ist. Ich verstehe die grundsätzlichen Bewertungen überhaupt nicht. Ich finde, es ist ein Film mit Fehlern, mit handwerklichen Fehlern, da braucht man nichts sagen. Schnitt ist nicht so geil, da macht manches keinen Sinn, aber das ist ein Atmosphärebrett und ich finde auch, dass das nicht ein Aushängeschild ist, dass nicht Van Damme das Aushängeschild von diesem Film ist. Ich bin ganz ehrlich, jeder andere, der sich gut hätte bewegen können, hätte da der Hauptdarsteller sein können.
Van Damme selbst hat ja auch gesagt, er mochte den Film nicht so.
Er hat
vor allem die Wahl gehabt zwischen zwei, er hätte auch Delta Force 2 nehmen können und ich glaub Missing Action, ich weiß, es waren zwei Canon-Fortsetzungen angedacht und Van Damme ist nicht so der Fortsetzungstyp, hat sich durchaus klug entschieden, eine neue IP zu nehmen, weil dann hätte er theoretisch vielleicht so das Aushängeschild von einer Franchise sein können, was durchaus.
Richtig, genau.
Obwohl wir wissen ja, er hat nie so groß auf Fortsetzung Bock gehabt.
Ja, nee. Das
ist auch für Universal Soldier.
Wobei ich glaube, der weiß nie so richtig, auf was er Bock hat und was nicht. Das Ding ist ein Atmosphärebrett. Der hat für mich, entweder ist der geil atmosphärisch düster und wenn er das nicht ist, ist er überbordert wie ein Erwachsenen-Comic. Und das ist für mich einfach ein geiler Film. Vor allem, wie du ja schon sagst, der ist ja keine 90 Minuten lang. Also ohne Abspann ist der halt seine knapp 80 Minuten. Der springt halt von einer Szene zur anderen, die er sehr gut verbindet. Wie ich finde, man sieht ihn ja öfter durch die Vegetation da laufen. Und in jeder Station gibt's halt einen Kampf. Und zwischendurch sagt er, ja, da gibt's halt Bastard Fender und den hau ich auf den Sack. Und mehr will man da auch nicht sehen. Und ich finde den geil. Also da lasse ich finde den, das sind richtig dystopische Filme. Lass ich mit mir streiten, was ist geiler, Mad Max oder Cyborg? Und allein diese Frage, dass sich mir stellt, sagt sehr viel aus.
Ich mache dann gerne mal weiter. Und zwar, Kurt Russell hat in Star Force Soldier 104 Worte gesprochen. Mhm. Und ich habe leider keine Ahnung, wie viele Worte Van Damme in Cyborg gesprochen hat.
Weniger als Terminator 1, Arnold.
Sehr wenig jedenfalls.
Weniger, auf jeden Fall möchte ich sagen.
Und ich, nochmals, nach meiner Slinger-Früherfahrung, ein Werk, das ich damals nie vollendet habe, weil es war einfach schrecklich zum Lenschen zu starten. Das Ding kam quasi in die Tonne. Ich habe es verkauft damals noch, als man noch DVDs verkaufen konnte. Und ich bereue es jetzt irgendwie, muss ich sagen. Ich habe gerade gestern geschaut, ob man die Fassung noch irgendwo bekommt. Aber ich war...
arschteuer.
Was du gerade gesagt hast, die Atmosphäre hat mich völlig abgeholt. Von der ersten Minute hinweg wirst du in ein Szenario geworfen, das dich nicht loslässt. Wenn du bereit bist und nicht ein 0815 Filmschauer bist, der einfach mal spontan Samstagnacht was wegschauen will und sich mit dem Medium-Film nicht wirklich auskennt. Wenn du jetzt gerade Stirb langsam 3 gesehen hast und du kommst jetzt an Cyborg, dann sag ich Stopp, tu es nicht. Denn das sind zwei verschiedene Dinge, was du jetzt bekommst. Du verstehst, was ich meine, Tom. Vom Value, von
komplett,
der Production-Value, von den Darstellern.
Das ist gerade wenn du erst ein kommerzgerichteter Filmgucker bist, weil du überhaupt nicht wertend gemeint
ist. Genau, richtig. Das ist wirklich für den Kommerzschauer, tu es nicht. Du wirst keine Freude haben oder du wirst den Film hassen und das ist nicht okay eigentlich. Für mich war es eine wahre Freude, hier ein Werk zu entdecken, das ich missverstanden habe. Ich habe jetzt hier den stärksten Van Damme-Film seiner Frühphase gesehen. Da ist geballte Ladung dahinter, Sergej, muss ich leider sagen. Ich fand den runder, besser, schneller, spaßiger, auch weil ich oft auflachen musste nach dem Motto, nein. Und da eben das röhrende Finale, das musste man genießen. Das ist über Macho-Kino und wir sehen hier, wie ein großer Actionstar seine Ambition untermauert hatte danach mit, also das war einer der Grundsteine, warum Van Damme groß geworden ist. Und das zu sehen zum ersten Mal in meinem hohen Alter von 38 Jahren, richtig, das war ziemlich geil. Und ich werde ganz klar, ich habe ihn auf dem Moviepilot mit 7/10 bewertet. Das heißt für mich hier ganz klar Daumen hoch. Und ich bin am Überlegen, Sergej, das ist so ein Punkt, wo ich nicht sicher bin, würde ich jetzt diesem Film einen Bizeps geben oder nicht? Bizeps heißt, ich würde ihn auf die einsame Insel mitnehmen. Denn wenn ich auf der einsamen Insel bin, wird es Momente geben, da werde ich einfach traurig sein und muss dann was schauen, das mich auflachen lässt. Und dann dieses Finale, ich gebe diesem Film den goldenen Bizeps.
Also ein Bizeps hat auf jeden Fall.
Und ganz ehrlich, hat mich jetzt überrascht, dass ich es gemacht habe, aber ich habe es gemacht.
Also ich bin ja auf jeden Fall sehr froh. Ich freue mich fast ein bisschen, dass man dir durch eine Richtigstellung meinerseits nochmal so ein Filmvergnügen hat bereiten können.
Nachdem du mir so böse Dinge angetan hast mit Police Story, hast du das fast schon wieder gut gemacht jetzt.
Das ist schwer zu schlucken, aber
ist Fakt.
Ich bin da, ich, also ich bin nicht ganz so, ich, eigentlich stimme ich dem Tom zu bei dem, was er sagt. Ich bin noch nicht ganz so euphorisch. Also ich bin überraschend stark, vor allem gemessen an seinen Produktionsbedingungen. Ich sehe aber dann, die Schwächen sehe ich doch ein bisschen stärker, weil er letzten Endes irgendwie nicht ganz so irgendwie geil aus den Rohren feuert oder nicht so stark ist, wie er hätte sein können. Deswegen, ich sehe hier ein bisschen verschenktes Potenzial. Mit ein bisschen mehr Budget, mehr Zeit, hätte daraus ein wirklich richtiges, wertiges Werk rausgekommen. So ist es fast geil, möchte ich sagen. Deswegen bei mir nur ein Daumen zur Seite.
Aber da, ich muss dich kurz einhaken, Serge. Weißt du, wenn ich an Werke denke wie Clerks von Kevin Smith,
ja,
dieser Kevin Smith hatte, glaube ich, für diesen Film alle seine Kreditkarten überzogen, hat seine Comicbuchsammlung verkauft und kam, glaube ich, bin mir sicher, auf 35.000 oder 70.000 Dollar und hat Clerks produziert. Und wenn ich jetzt dran denke, der hätte eine Million gehabt, der Film wäre vergessen gewesen. Es wäre einfach nicht das Gleiche geworden.
Ja, das ist auch was,
sich zu bewegen, sich zu bewegen in einem sehr engen Budget, das bringt halt schon die Kreativität im Filmemacher und im Team zum Vorschein. Da werden Dinge gemacht, auf die man sonst nicht kommt, weil man improvisieren muss. Und ich finde das, ich will den Film nicht teurer sehen, als er ist.
Ich stimme dir zu, dass die Not erfinderisch macht und ein Film wie Clerks ist auch kein Film, der viel Budget braucht. Bei Cyborg hast du einen Film, der einfach profitiert hätte von mehr Budget. Schlicht und einfach. Also wie gesagt, ich sehe die Dinge, die ihn auch hätten besser machen können und die der Film bestimmt auch gemacht hätte, hätte er denn mehr mehr Budgetkraft gehabt. Deswegen, also wie gesagt, ich respektiere den, ich respektiere das, was daraus geworden ist, aber am Ende des Tages ist halt was rausgekommen, dass ich jetzt nicht so abfeiere, dass ich jetzt nicht so mit offenen Armen empfange, wie ihr beide jetzt.
Wir hätten mehr Arschbacken gebraucht.
Ja, vielleicht fehlt mir einfach die nackte Arschbacke von Van Damme.
Oh, die sieht man tatsächlich nicht, ne?
Das ist ein Skandal.
Tatsächlich. Wahrscheinlich war ihm die Arschbacken noch nicht trainiert, jedoch.
Ja, genau. Wobei, es gibt ja die Nackedei-Szene, wo sie ein bisschen da rumbaden, dann irgendwie dann wieder mit einem Mantel umhüllen. Aber auch das ist nur ein bisschen Brust, aber mehr nicht. Naja.
Hat der Van Damme, kann ich alles haben.
Da hat er noch, glaube ich, noch nicht seinen Deal gehabt mit dem nackten Arsch, oder? Da kam ja später dieser Nackt-Arsch-Deal.
Ja, super gut. So.
Tom, was gibt's noch über Cyborg 2 zu sagen?
Über Cyborg 2? Habt ihr irgendeine Ahnung von diesem Film?
Nee, null. Nee, ich wusste bis vor ein paar Wochen, als du den erwähnt hast, habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der existiert. Aber jetzt dämmert's mir, stimmt. Ich habe mal was gelesen.
Es ist natürlich die bekannteste Trilogie neben Herr der Ringe, selbstverständlich.
Ja, logisch.
Und Teil 2 hat mich ja sehr überrascht. Ich wusste lange, dass es Ding, Teil 3 wusste ich nicht, dass es Ding gibt. Und den zweiten, wer prangt denn da ganz groß auf dem Cover und hat auch tatsächlich wirklich die Hauptrolle?
Elias Koteas.
Die Angie. Da würde ich gerade mal sagen, er ist weniger Hauptrolle als die Angie. Nämlich krass. Angelina Jolie spielt ihre erste Rolle und hat die Hauptrolle, ich glaube, bei Anfang der Dreharbeiten 17 Jahre jung. Sie muss dann ein Jahr älter gewesen sein, weil man sieht sie komplett nackt in einer Sexszene ohne Bodydouble. Die Kamera schneidet nicht. Also wer da mal eine frühe Angelina Jolie sehen will, viel Spaß. Und
dafür lohnt sich's doch.
Die hat dann auch gesagt, als sie den Film gesehen hat, der war der Grund dafür, dass sie ein Jahr lang keine Schauspielangebote angenommen hat. Weil der Traum vom Film zerstört war. Man muss wirklich sagen,
sie hat bewusst welche nicht angenommen, wo sie welche bekommen hat. Oder hat sie keine Angebote bekommen?
Das ist halt die Frage, weil man kann ja sagen, ich bin ja nicht so ein Angelina Jolie-Verfechter. Ich habe irgendwie eine leichte Aversion gegen die Frau. Aber man muss schon sagen, heute kann die ja schauspielen. Das kann ich ihr nicht nehmen. Wenn sie will, kann sie das. Also da konntest du auf jeden Fall noch nicht. Also mein Gott, ist die schlecht in diesem Film. Es ist der Wahnsinn. Es ist so super anzuschauen. Und da kann mir keiner erzählen, ja, weil so ein Androiden spielt oder ein Cyborg. Nee, die ist einfach kacke.
Ist, glaube ich, so ein ähnliches Ding wie Leonardo DiCaprio und Critters 3. Oder was?
Ja, für? Ja, genau. Ich glaube, der dritte. Es war der dritte. Und ja, also die Story hat auch ganz leichte, nur die drängen da den ersten Teil so rein, so gezwungen. Es macht keinen Sinn. Die Städte sehen alle wieder so aus wie eine absolute krank billig Version von irgendeinem Blade Runner. So, wo du dich fragst, wie kann denn das nach dem ersten spielen? Und die Städte sehen alle wieder so aus. Das ist alle totaler Bullshit. Und sie ist eine Art von neues Cyborg, die dafür gebaut wird. Es gibt irgendwie zwei Konkurrenten von Cyborg-Herstellern, die Amis und die Asiaten. Und sie wird, in ihr wird so eine Bombe implantiert, dass sie halt zu den Asiaten soll, da explodieren soll und die ganze Firma und den Chef niederringen soll und bla bla bla. Sie kriegt's natürlich raus, sagt, ich lass dich nicht mit mir machen, ich bin freier Cyborg, bliblablub. Mhm. Und Elias wie heißt er? Koteas? Jedenfalls der Typ, der verliebt sich so ein bisschen in sie oder die ineinander und dann flüchten die zu zweit. Und du hast noch einen Jack Palance, von dem man die ganze Zeit über den Film bis auf die letzten 5 Minuten nur den Mund auf dem riesen Fernseher sieht. Und du hast aber noch einen wunderbaren, gar wunderbaren Billy Drago, der dem Affen aber mal richtig Zucker gibt. Er ist ein Cyborg-Killer, der jetzt eigentlich schon jahrelang aus dem Geschäft raus war, weil irgendein Auftrag sein Gesicht zerstört hat. Und er ist sehr darauf bedacht, gut auszusehen. Und wie der nach und nach sein Gesicht kaputt kriegt und immer mehr ausrastet deswegen. Und also der macht richtig Spaß. Wegen ihm, also er ist der einzige Grund, warum ich den gucken würde. Ansonsten, du hast nur ein einziges Mal Referenzen an den ersten Teil. Das ist, als sie gebaut wird, da wird irgendwie gesagt, ja, hier sind die Daten von einem Cyborg und von einem Slinger, er war der Beste seiner Art, und dann siehst du kurz Bilder aus dem ersten Teil und du denkst dir, ehrlich Leute, aber das ganze Worldbuilding macht halt absolut keinen Sinn. Das kann gar nicht in derselben Welt spielen, ein paar Jahre später. Und von dem dritten Teil weiß ich nichts, da weiß ich nur, dass ihr Uhrwerk Orange Typ mitspielt hier, wie heißt er?
Malcolm McDowell.
Richtig, der soll tatsächlich wieder für B-Movie-Verhältnisse ein bisschen besser sein als der zweite und mehr die Luft vom ersten Teil atmen. Allerdings kann ich dazu nichts sagen, weil selbst die VHS, die es hierzulande nur gibt, ganz schön teuer ist und das war mir nicht wert.
Das ist Cyborg 3, der Recycler.
Richtig, der Recycler. Genau. Geil. Einfach geil, Leute.
Also wenn man was in der Richtung nochmal sehen möchte, was einigermaßen ebenbürtig wertig ist, ist man bestens beraten mit dem nächsten Albert Pyne Cyborg-mäßigen Film, nämlich Nemesis. Ja. Das sind auch so, Cyborg und Nemesis sind so die beiden Filme, die hochgehalten werden in der Schaffenskraft eines Albert Pyne. So, das sind so
die und Dolmen. Dolmen, die drei so.
Okay. Und der Brain Smasher, nein. Nee, also auf jeden Fall, da hast du eine ähnliche Thematik bei Nemesis und ein bisschen anderer Fokus, auf eine vor allem starker Fokusverlagerung, was die Darstellung der Action angeht, denn die ist sehr, sehr im Stile von dem Heroic Bloodshed aus Hongkong. Und da sind durchaus einige sehr kreativen Action-Szenen zutage getreten. Ich war sehr positiv überrascht, was dir da um die Ohren gehauen wird. Auch der inhaltlich ist ein bisschen schwach, weil der irgendwie nicht so richtig weiß, was er da erzählen will. Du hast da irgendeine Gruppierung, die irgendwie die Menschheit retten
will.
Aber genau das Gegenteil tut. Also die habe ich nicht verstanden. Und am Ende dieses Ray Harryhausen-Finale. Ich mag sowas grundsätzlich, aber ich fand es eigentlich nur schwach inszeniert. Also die zweite Hälfte des Filmes fand ich ein bisschen auch actiontechnisch zerfasert.
Leider. Ach, Sergej, was mag ich nur mit dir, ey?
Sag ich jedes Mal.
Das ist einfach so beste Hommage an Terminator. Terminator 1, Stop Motion, Tim Thomason.
Ja, Moment, aber als in Terminator 1 wurde es wertig inszeniert. Da kaufe ich das alles ab. In Nemesis wurde das sehr, sehr plump reingegangen.
Oliver Gruner wird von einem Stop Motion Terminator Tim Thomason an ein Flugzeugmetallstück rangerissen, geht in seinen Kopf und zieht ihm die Kopfhaut ab.
Das wurde leider überhaupt nicht überzeugend inszeniert. Tut mir leid. Das hat mich irgendwie völlig so, oh Gott, was ist das für ein antiklimatisches, mal eben schnell Time Guys. Okay, wird's langsam Zeit, Dominik, weil ich wollte jetzt eigentlich noch über Nemesis lange reden, aber egal.
Nein, wir sind am Ende. Ansonsten, wer Interesse hat an Nemesis, ich komme ja auch noch von einem anderen Podcast, den Bullet und Fist Podcast. Da sind unsere letzten beiden Folgen gerade die Franchise-Podcasts Nemesis 1 bis 4.
Ich habe es gerade heute erst beendet, die beiden
Podcast-Dinger. Ja. Ich hatte gute Laune bei Nemesis 3 und 4, ne?
Ja. Das war ja. Du denkst schon, mit Nemesis 3 hast du den schlechtesten Film aller Zeiten und dann kommt Nemesis 4, mit dem man es auch unterbieten kann.
Also das Wort Scheiße und Schmonz fällt sehr oft.
Scheiße und Schmonz und
weggespult. Die sind weggespult auf Prime zu finden, oder? Prime hat die, oder nicht?
Weiß ich nicht. Ich hab, jetzt kommt ja angeberisch, ich hab die Blu-ray-Box.
Natürlich hast du die.
So, natürlich.
Das Mediabook von dem größten Schmonz hat er.
Tatsächlich, die gibt's tatsächlich auch von allen Teilen.
So Leute, wir müssen jetzt noch mal kurz über Arschbacken sprechen.
Ah ja.
Also nochmal kurz. Also ich habe keine Ahnung, ich habe zwischendurch überlegt.
Ich hätte eigentlich gemeint, dass ihr beide den Film kennt. Also nochmal, ein Arsch, der die ganze Zeit 90 Minuten lang furzt und dafür gab es den Oscar fürs beste Drehbuch.
Also Arsch meinst du bestimmt, dass die Person ein Arsch ist?
Nee, ich rede von tatsächlich, auf dem Bildschirm ist ein nackter Popo und der furzt und das gucken sich die Leute an und dafür gab es von der Academy einen Oscar.
Ich kann mich an keinen Arsch erinnern, der auf dem Bildschirm ist und furzt.
Tja, das ist, ich rede von einem fiktiven Film in einem Film. Ich rede von einem dystopischen Film, der heißt Idiocracy.
Nie gesehen.
Oh, shit. Oh, das ist okay.
Ja, ein Kerl, der sich, ein durchschnittlich intelligenter Kerl, der sich einfrieren lässt, 500 Jahre in der Zukunft aufwacht und feststellt, dass die Gesellschaft völlig verblödet ist. Und in einigen Matzen wird dargestellt, wie die Gesellschaft funktioniert. Unter anderem schaut sie sich im Kino einen Film an, wo 90 Minuten lang einfach bloß ein Popo pupst. Und dafür gab es, wie der Film sagt, einen Oscar fürs beste Drehbuch.
Oh, shit. Und dieser Film war, Idiocracy war der Startpunkt, war mein erstes Review ever.
Ach, schau an.
Oh, das ist aber dann traurig jetzt.
Was mein erstes ist, ich meine, es war mein allererstes und das war, sollte man nicht nachlesen auf meinem alten Blog, es ist einfach nur peinlich, was ich da gemacht habe. Ich habe versucht, einen Stil zu finden, aber geiler Film, aber das habe ich vergessen. Der Film im Film habe ich vergessen, das war.
Leider
das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann, an nackte Pobacken.
Gibt's auf Disney Plus, gibt's den.
Schau, dann weißt du, was du heute Abend machst.
Heute ist Hardboiled dran, immer noch.
Ach so, ich dachte, du hast den neulich gucken wollen.
Ich bin ein Mensch, der von Arbeit kommt und die Fähigkeit hat, sehr schnell einzuschlafen.
Ach so, na gut. Nee, Hardboiled, da hast du auf jeden Fall was Schönes vor dir.
Der soll ganz okay sein.
Das ist Fußball-EM. Und das stört mich immer beim Filmschauen. Das ist ein Problem.
Was für ein Ding? Fußball, ist es das, wo die Leute versuchen, so einen Ball in so einen eckigen Kasten zu schießen?
Ja, genau. Nee, das war Handball.
Ach so, shit.
Nee, leider, ich finde total toll, wie sich die Leute wegen Fußball freuen, aber ich komme einfach näher ran. Mein Problem ist einfach, dass ich für jede Mannschaft bin. Ich kann nicht parteiisch sein. Ich sage, dann gewinnt halt die besser ist. Ist doch schön. Ich kann da nicht
so für irgendeine Mannschaft sein. So ein friedlicher Mensch, der Tom.
Also ich freue mich immer, wenn eine Nobody-Mannschaft oder eine Mannschaft gewinnt, die irgendwie nicht so hoch angesehen ist. Also ich habe mich bei der WM freue ich mich, wenn Japan irgendwie was rumreißt, aber passiert ja nie.
Aber dann, weißt du, dann will ich das mal gucken und dann kriegen da irgendwelche Leute auf dem Feld eine Herzattacke, dann bin ich wieder traurig. Nee, das brauche ich alles nicht.
Ja, bleib bei Cyborgs besser.
Ich bleib bei Cyborgs, genau.
Genau.
Arschloch! Großartig.
Das wäre doch mal ein Fußballmatch. Das würde ich gerne mal sehen, wenn zwei Fußballer auf dem Platz sich so sehr anpöbeln, weil die was nicht passt und sich genauso anpöbeln wie Van Damme und Vincent Kling in Cyborg. So,
Oh Gott.
Die ziehen die T-Shirts aus und dann regnet es am besten noch. Das wäre doch feierlich.
Und durch die Fanfaren so blaues Licht, so blauer Nebel, dann komm ich Arschloch. Och, ey, ein Träumchen, ey.
Ein Mann darf noch träumen.
Ja.
Liebe Freunde, wenn ihr Gefallen gefunden habt an dem, was wir hier gemacht haben, dann habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen, ihr geht mal auf euren Podcatcher, das ist dieses Gerät, dieses Tool, auf dem ihr diese komischen Podcasts abspielen könnt, dann geht ihr mal zu Bullet und Fist, das sind unsere Brüder im Herzen, Brothers from Different Mothers quasi, und die labern auch permanent nur über Actionfilme. Unbedingt reinhören, abonnieren, Feedback geben, 5 Sterne iTunes und dann sind der Tom und der Markus da sehr, sehr glücklich. Wenn euch gefällt, was der Sergej und ich so fabrizieren, dann bleibt uns A. treu, B. geht mal auf actionfreunde.de und lest da mal so durch, was da so steht. Wunderbare Reviews und auch Wettbewerbe über aktuelle Actionfilme, über alte Actionfilme, über mittlere Actionfilme, über alles eigentlich, ja. Abonniert uns, bewertet uns, liked uns, shared uns. Wir werden sehr, sehr dankbar sein. Und gibt's noch ein Abschlusswort?
Arschloch!
Arschloch!
Und damit beenden wir's. Macht's gut.
Okay, haut rein, tschüss aus, servus, ciao.
Tschüss.